Hello there, this is where the fun begins.
You are listening to Radio Tatooine.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Tatooine. Wir besprechen heute die ersten beiden Folgen von Obi-Wan Kenobi. Ich bin der Mann Schimek Snyder aus dem schönen Spandau, zugeschaltet der stylische Sting, aus dem wunderbaren Dresden der energische Erik und aus irgendwo in Berlin der dubbische Daniel. Hallo!
Best End.
Das haben wir aber nicht richtig abgesprochen. Ich habe gedacht, wir gucken nur die erste Folge und besprechen nur die erste Folge jetzt erstmal. Ich habe nämlich nur die erste Folge geguckt.
Tja, dann, das ist natürlich, musst du halt jetzt gleich nebenbei noch die zweite Folge gucken.
Okay.
Moment mal, hier in meinem Dokument steht irgendwas von Better Call Saul. Oh nein, ich habe mich auf den falschen Podcast vorbereitet.
Tja. Nicht witzig.
Dann.
Ist nicht wahr.
Dann würde ich sagen,
Noch mehr von vorn.
Este Podcast es una producción del Reino de las Voces.
Und willkommen zu BC's Weekly und wir besprechen das Mid-Season-Finale von Staffel 6 und an meiner virtuellen Seite wieder der Sting. Hallo.
Guten Abend.
Und der Erik.
LVP. Und
der Daniel.
Armer Howard.
Ja. Weil ich das, der für vermutet hatte, dass Howard irgendwie zwischen die Sache mit Jimmy und Lalo gerät? Ich glaube ja, ne?
Du warst damit nicht allein, mein Freund.
Ja, ich hab's zumindest halb gedacht. Ich hab gedacht, der Grund, warum er dazwischen kommt, ist was anderes und dass er eher auf den Kicker von Mike gerät. Mhm.
Ja.
Ich sag mal so, wie es dann gegen Ende wird ja besprochen, fortan lief, das war eine totale Überraschung und ich habe geguckt, wie so ein wenn es donnert oder so. Aber ich würde sagen, arbeiten wir von vorne nach hinten.
Genau, das war shocking moment. Aber vorher gibt es noch
News. Und die erste News finde ich ja der Hammer.
Es gibt News.
Genau. News, die zumindest, also die erste ist eher US-zentrisch oder man macht virtuelle Ausflüge dorthin, wo man AMC Plus schauen kann. Da kann man nämlich jetzt die ersten, ich glaube, 6 oder 8 Folgen von Slippin' Jimmy schauen, die ja, Zeichentrickserie, in der es um den jungen Jimmy geht, also den kleinen Jimmy, den noch in der Schule sein Jimmy sozusagen. da spielt auch sein Freund Marco ist da auch schon dabei und die Folgen sind übrigens so immer so 8 Minuten und so und ja, also eher so ein kurzes Intermezzo für zwischendurch und ja, mal gucken, ich weiß nicht, ob das uns irgendwann reicht, ne? Ich glaube eher, wenn irgendwie mal AMC Plus bei uns verfügbar ist, irgendwann TM wird das zu sehen sein. Ich glaube vorher nicht, wenn sich nicht gerade das Netflix vorher noch holt, aber ich glaube, da sind sie gerade irgendwie in der Schwebe und ja, muss man sich das irgendwie anderweitig besorgen. Dann hatte Thomas Schnautz, der Regisseur und Drehbuchautor dieser Folge, dieser Woche, noch geschrieben, dass die Staffel 6 eigentlich so geschrieben und angedacht war, dass es 13 fortlaufende Episoden werden und es ja keinen Season-Split geben sollte. Und verschiedene Umstände führten dann dazu, dass man nun diese Staffel geteilt hat. Und so war halt auch Folge 7, die wir heute besprechen, nicht als traditioneller Cliffhanger gedacht. Also zumindest als dieser, jetzt müssen wir als Mid-Season-Cliffhanger gedacht, sondern das wäre nur die normale einwöchige Wartezeit da gewesen.
Es gibt auch überhaupt keinen Cliffhanger in dieser Folge.
Wie ich es eben gesagt habe, es war nicht als klassischer Mid-Season-Cliffhanger gedacht, sondern ganz normales wöchentliches Ding.
Das war schon so ein bisschen so geschrieben, dass die Leute mit der Erwartung reingehen, dass sie dann doch überrascht werden. Kannst du mir nichts erzählen?
Ja, also wie gesagt, es war ja nicht geplant, dass irgendwo eine Teilung der Staffel stattfindet. Das war die Aussage dahinter. Dann hat Bob Odenkirk zugegeben, dass er versehentlich einen leichten Spoiler gepostet hatte im Dezember. Und ich meine, dieses Bild von ihm und wie heißt der Schauspieler?
Patrick Fabian.
Howard, Patrick Fabian, genau. Also man sieht ein Bild zu Geburtstag von Patrick Fabian, wo man Bob Odenkirk und Patrick Fabian sieht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man da so ein bisschen Blut in seinen Haaren. Und ja, ich meine, das Bild damals gesehen zu haben, aber überhaupt nicht gesehen zu haben, weil das könnte auch irgendwas vom Gebäude im Hintergrund sein, irgendwie. Also sie stehen da vor Stage 4 in Film-Dingsbums-Halle. Und das könnte auch irgendwie da zu dem Gebäude gehören. Also man das kaum und ja, gut, er hat irgendwie die Krawatte ein bisschen los und den Kragen aufgeknöpft, das könnte man auch noch deuten, aber es kann auch einfach so hier gelockert nach den Aufnahmen sein. Ein milder Spoiler, wo zumindest dann Leute schon was geahnt haben, aber das dazu. Immerhin hat er nicht so schlimm gespoilert, wie Tom Holland das hin und wieder tut.
Der ist ja auch nur jung.
Ja, es gibt Feedback. Feedback. Oh Gott. Ja, Leute hören diesen Quatsch hier in der Konserve. Nein, es fragt jemand auf Twitter, ob wir denn bei Spotify wären. Nein, sind wir nicht, aus Gründen, aber man kann natürlich die Folgen also entweder ganz normal auf der Website hören oder sich in dem Dateiformat seiner Wahl herunterladen oder ganz normal im Podcatcher seiner Wahl abonnieren. Und da dann hören und wird auch benachrichtigt, wenn neue Folgen da sind, etc. Und dann gab es noch eine Rückmeldung von dem lieben @Ducky6G, Ducky mit Y.
Dann ist es doch
schon ein Sie, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Kommt doch von Dagmar.
Ach, weiß ich nicht, quatsch mir nicht dazwischen. hat sich schon ein paar Folgen angehört und gefällt ihm ihr offensichtlich. Welcher Quatsch auf dem Bild, man sieht ja nichts, ob es ein er oder sie ist. Und ja, wir bedanken uns für diese Rückmeldung und hoffen, dass.
Ein Mensch mit Geschmack. Applaus, genau. Applaus, Applaus.
Wir weiterhin hier, ja. Satz zu Ende bringen, Dinge, also das,
ja. Können ruhig Geld anlassen.
In ganzen Sätzen gesprochen. Und an dieser Stelle noch Grüße raus an einen weiteren Hörer, den Sascha.
Ah, genau, ja. Den kenne ich auch.
Der Sascha?
Den kennst du, glaube ich, nicht.
Der Schiller-Sascha, oder?
Den kennst du nicht.
Ein Unknown-Sascha, den wir beide kennen.
Freund vom guten Sting, den ich auch kenne.
Ja. Ah, Stings, Obscura, Freundeskreis.
Genau, genau.
Okay.
Diese komischen Menschen im Hintergrund.
Genau. Und natürlich auch nochmal einen lieben Gruß an den Mr. Capture im Chat, der auch gerade wieder live zuhört. Und ich glaube, der Herr Küber oder Küber-Hobo, der hört hier auch mit, er favorisiert zumindest über unsere Sendungstweets. Und ja. Jetzt muss ich mal in den Ablaufplan hier gucken. Trivia machen wir, glaube ich, zum Schluss. Falls euch da irgendwie noch Sachen einfallen oder uns Sachen noch begegnen. Und die heutige oder die Folge dieser Woche heißt Plan and Execution. Auf Deutsch ganz simpel Plan und Ausführung.
Ja. Auch wenn im deutschen Titel die Doppeldeutigkeit nicht so schön drin ist.
Ja. Ja,
ja. Aber dazu zum Ende.
Ja. Ja. Zwangsläufig.
Wir wollen noch nicht spoilern.
Genau.
Genau.
Aber.
Und ja, wir können auf jeden Fall sagen, dass Thomas Schnaut, der hier, wie gesagt, Regie und Drehbuch geführt hat, sein Meisterwerk abgeliefert hat.
Haltet ihr bei dem Titel eigentlich eine Erwartung, wie die Folge denn so laufen könnte?
Also immerhin den ersten Teil sozusagen, dass wir halt sehen, was der D-Day ist und ja, worin jetzt die wochenlange Planung von Kim und Jimmy hinführend bei ihrem Plan gegen gegen Howard. Und ja, das war meine Erwartung, dass wir dass wir das jetzt sehen und plus halt auch irgendwie so, wie du geschrieben hast, so Ocean's 11 mäßig, ach hier übrigens, das haben wir jetzt nicht gezeigt und so, das funktioniert. Und fand es auch sehr schön, dass sie...
Genau, das hatte ich erwartet, so Heist-Film-mäßig, dass sie so ein bisschen kurz vielleicht noch ein bisschen vom Plan zeigen und dann zeigen, wo es scheinbar der Plan nicht aufgeht und wo Fehler passieren. Und dann am Ende zeigen sie, okay, nee, das war doch kein Fehler, sondern weil das und so. Und davon hat es ja durchaus Elemente. Und auch diese schnellen Schnitte und diese Kamerafahrten.
Ja,
da war schon vieles davon drin. Wieder
viele Kamerafahrten dabei. Und zumindest mindestens eine. Und fand es sehr schön, dass sie tatsächlich so ein paar Sachen auch direkt erklärt haben. Wo man sich entweder bisher gefragt hat oder während der Folge gefragt hat, Moment mal. das wirft Fragen auf und ja.
An sich müsste man sich jetzt mal die Rückseite von Bilderrahmen angucken und quasi all die Post-its, die drauf, von denen man nicht verstanden hat, jetzt verstehen.
Ja, genau. Da müsste man jetzt nochmal gucken, ob man da das nachverfolgen kann, sozusagen. Also so Memory-mäßig das, was wir jetzt wissen, den Bildchen, den Zettelchen zuordnen kann. Und ja, genau. Ja, dann gehen wir mal in die Folge mit dem Opener. Und wir sehen eine Straße bei Nacht, die uns eventuell bekannt vorkommen könnte. Habt ihr sie erkannt?
Also
erst am Ende.
Aufgrund dessen, dass er wohl meiner Meinung nach immer denselben aufsucht in der Folge, weil wir sehen ja mehrmals quasi Untertage, gehe ich davon aus, dass das schon die Straße ist, nur halt aus einem Blickwinkel, wo wir sie halt grundsätzlich nicht erkennen können, weil wir sie sonst nur aus anderen Winkeln gesehen haben.
Ja, so war meine Idee, so war mein Denken auch. Ich hatte so ein Grundgefühl, irgendwie kommt mir jetzt bekannt vor.
Beim Rewatch ist mir nochmal aufgefallen, dass das, glaube ich, die Straße ist, über die Gasmittler hier Lydia, wie heißt die? Heißt die Lydia?
Ja.
Lydia!
Ja.
In der früheren Staffel da mal hinfährt und sich das Ganze anguckt.
Ja, muss ja die Straße sein, weil da ist ja die Wäscherei.
Müsste auch von der Straße sein, ja. Also es gibt auf der anderen Seite noch eine Straße.
Ja, ich weiß noch gar nicht, ob es irgendwie bei Reddit oder so schon fleißige Leute gab, die Aufnahmen aus der Gegend von dieser Folge abgeglichen haben mit den Aufnahmen der Straße aus Breaking Bad. Da wäre ja zumindest mal irgendwie, müssten ja da einige Ähnlichkeiten aufzutreten, auffallen, meine Güte, auffallen. So.
Ich hatte nur erst überlegt, okay, was macht Lalo jetzt in dem Gully? Ja. Also ich konnte mir schon denken, dass er dort in der Nähe ist, auch wenn ich die Straße nicht direkt am Anfang erkannt habe, dass es wirklich da ist. Aber ich hatte jetzt erst gedacht, vielleicht sucht er irgendwie diesen Tunnel, um den es schon mal ging, wo Mike gesagt hat, nee, den kann er nicht finden, der ist zugeschüttet von der anderen Seite.
Genau, genau. Also ich, also meines wieder so ein, die funktionieren wieder so ein richtig schöner typischer Vince Gilligan Shot oder Breaking Bad Better Call Saul Shot. Und ich habe mich auch dann zu Anfang gefragt so, sehen wir jetzt, sehen wir jetzt, dass Lalo irgendeinen geheimen Zugang zum Labor entdeckt hat? Oder ja, hat er da selber irgendwie was gebuddelt und ja. und habe auch erst gedacht, die Ereignisse, die wir in der letzten Folge gesehen haben, die müssen dann doch schon ein bisschen nicht ganz so parallel stattgefunden haben. Kann aber doch durchaus sein, weil es ist ja jetzt hier ungefähr eine Woche vergangen, ne? Kim meinte ja irgendwas in der letzten Folge, erzählte sie, nächste Woche kommen da irgendwie Leute nach Santa Fe zum Lunch etc. Also es ist grob eine Woche vergangen und da kann man es einmal rund um die Welt schaffen sozusagen. Nee. Wie, nee?
Der Fotoshoot war ja einen Tag davor. Das war T-1, die letzte Folge. Zumindest in der Jimmy und Kim Timeline. Ja. Also muss es da ein bisschen einen zeitlichen Unterschied geben, dass die Lalo-Sachen da ein bisschen früher gespielt haben.
Ja. Zumal sie auf den Anschein hat, dass Lalo bereits längere Zeit da unten drin ist.
Ja, er sagt ja, er ist irgendwie ein, zwei Tage ist er schon da. Ja.
Und mein Gedanke an der Stelle war, wo ich den Gullideckel aufgehen sah und jemanden zum Auto laufen, dann habe ich mir gedacht, Lalo im Gulli und die Straße, ich habe nicht direkt erkannt, dass es die Straße ist, aber ich hatte so den Verdacht, dass es halt so in dem Ghetto-Eck ist und dass er wirklich, so wie Eric hat es, glaube ich, gerade gesagt, auf der Suche ist nach dem verschütteten Eingang und dort auch irgendwie sich Zugang verschafft, indem er da halt irgendwas rausbuddelt oder so. Und dann war meine Idee aufgrund des Titels, ne, Plan and Execution, dass das Highlight dann am Ende da unten stattfindet. Aber da habe ich mich schwer getäuscht.
Auf die Irreführung bin ich auch reingefallen.
Haben sie clever gelöst, die bösen Menschen.
Ja.
Die Auflösung kommt dann erst später. Also wir müssen uns daran erinnern, dass in diesem Bunker-Ding unten, also in diesem Loch ja immer noch hier
die Waffe liegt.
Wahrscheinlich immer noch auch noch die Waffe liegt. Ja.
Also nach dem aktuellen Stand der Dinge muss sie da noch liegen, weil wir nichts anderes gesehen haben.
Genau.
Ja. Die dann im letzten Akt abgefeuert wird.
Genau. Also wir sehen
oder Lalo, pass auf, der, die wird nie abgefeuert, die wollen uns wieder nur in die Irre läuten.
Wir sehen Lalo, der sie aus dem Gully klettert, zu einem Auto geht, das irgendwie, also diese Art von Auto wird irgendwie sehr oft in dieser Serie verwendet. Ich dachte erst,
das erinnert mich ein bisschen an
ich meine im Sinne von, sieht irgendwie aus wie das Auto von Stacy und in den Shots von der Wohngegend, wo Gustavo wohnt, haben wir auch so ein ähnliches Auto gesehen. Bei dem roten Haus war es, glaube ich.
Aber die sind ja halt in Amerika zu der Zeit bestimmt auch, zu der Zeit, wo es spielen soll, Hauptverkehrsmittel gewesen. Also die haben sich, glaube ich, ganz gut verkauft, diese hässlichen Kisten.
Ja.
Amis halt. Kein Geschmack.
Und wechselt von Gummistiefeln zu Badelatschen und geht dann, wo geht er denn da hin?
An die Tanke?
Oder Tankstelle. Drugstop irgendwie.
Quickie-Drugstop.
Ja, genau. Und duscht dann, sagt duschen. Sehr schön. Und
tatsächlich, diese Raststätte gibt es wirklich.
Ja, warum auch
haben
nicht?
Haben sie im Insider-Podcast gesagt.
Das
ist also da, das ist kein Studio oder sowas, sondern tatsächlich, es gibt genau diese Raststätte, genau diesen Duschen.
Mhm. Cool, lass uns da Urlaub machen.
Ist ja viel,
an Originalschauplätzen gedreht.
Viel günstiger vorhandene Sachen zu nutzen, als was aufbauen zu müssen, ne? Weil da wenig Gründe für in dieser Serie zumindest. Und nach seiner Dusche kehrt
Außerdem hat es halt auch was von Authentizität, wenn du an der richtigen Location drehst und nicht irgendwie ständig Sachen im Studio nachbaust. Weil es fällt halt trotzdem irgendwie auf.
Genau, zu Dingen, die es da gibt und nicht gibt, da kommen wir später noch zu.
Oh mein Gott.
Er geht dann wieder zurück zu seinem Auto, stellt sich so eine Eieruhr, ne? Irgendwie so einen klassischen Küchenwecker, irgendwie so eine Stunde, so ein Wecker, also so ein recht laut schrillenden Wecker. Ja, also ich so guckt und so, okay, jetzt macht dann Nickerchen im Auto und stellt sich einen Wecker, von dem man definitiv wach wird, es sei denn, man hat irgendwie den tiefsten Schlaf der Welt. Und ja, schöne, das schreibe ich gleich mal noch auf, und zwar zu den Parallelen der Folge, erinnert an die Szenen, wo Kim sich bei Mesa Verde so ein bisschen überarbeitet und sich auch immer in ihrem Handy irgendwie mehrere Wecker stellt und wir auch immer diese, ich sag mal, Jump Cuts haben im Auto, wie sie da aufwacht von ihren Nickerchen.
Ja, Powernapping nennt man das, glaube ich.
Powernapping, genau.
Kann ich übrigens überhaupt nicht.
Ja, ich habe für mich so rauskonfiguriert, so eine bestimmte Anzahl von Stunden an Schlaf brauche ich. Ansonsten macht es irgendwie
kaum Sinn. Das ist Natur und so.
Und ja, es gibt Leute, die machen irgendwie, die legen sich hin, machen die Augen zu und
ja, meine Opa, meine Großeltern konnten das beide. Wir machen mal Mittagsschläfchen, hingehauen, kratz, ratz und die Sägewerke liefen in vollen Touren.
Ja, mein Vater kann das auch sehr gut. Der legt sich hin und pennt und ja.
Ich versuche gerade mal rauszufinden, was in 402 passiert ist, weil der Wecker, also das wird ja eine Uhrzeit gezeigt, die 402 sagt, also 402. Und ich denke mal nicht, dass das irgendwie wichtig ist, was in Better Call Saul 402 passiert ist.
Ja, wüsste jetzt auch aus dem Kopf nicht, was das war. Stimmt, das war so eine der Szenen, die mir bei meinem nur einmaligen normalen und für die Serie, für jetzt Rewatch nicht aufgefallen sind. Aber klar, man könnte irgendwie sich fragen, hat es eine Bedeutung?
In Breaking Bad 402 holt Walt sich diese kleine Waffe da von der Waffentyp zuerst auf.
Das ist zumindest so ein bisschen so ein kleiner Querverweis, wenn man möchte. Gut.
Und er kriegt von Mike eine reingeheimert.
wir sehen dann, wie Lalo wieder in der Unterwelt verschwindet und dann ein versteckt sich da eingerichtet hat in der Kanalisation, von dem er aus...
Dann einen auf S macht.
Was macht er?
Einen auf S.
Einen auf Pennywise.
Ach so, ja, das habe ich akustisch nicht verstanden. Und ja, sieht dann wieder aus dem Gully heraus die Wäscherei beobachtet. Das ist, glaube ich, noch ein Cut dazwischen zum Tageslicht oder nicht? Nee. Auch nicht. Und ja. Den Gulli aus Guck, wo Lalo da sitzt, den gibt's da nicht an der Stelle. Ich habe es leider nicht mehr gefunden, wo ich das gelesen und gesehen habe auf Bildern. Aber das gibt's da tatsächlich so nicht. Und
ich weiß nicht, ob sie es sogar im Podcast besprochen haben.
Das kann sein, den höre ich ja nicht.
Dass sie das da hinten digitalisiert haben, ja. Ja, ich habe es gehört, nicht gelesen.
Und was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, so, würde man ihn da nicht sehen irgendwie? Also
nicht nachts.
Ja, außerdem, wer guckt denn auf den Gulli? Kein Arsch guckt auf den Gulli. Mike.
Ja, gut, aufmerksame außer Mike. Leute.
Ja, welche Amerikaner sind denn bitte aufmerksam?
Mike?
Ja, außer Mike, habe ich doch gerade gesagt.
Außer Mike.
Außer Mike. Ja, also ja, seine Leute sind ja auch so nicht ganz so die Dullis, ne? Also, ja. Das ist auch sehr schön, schöne Anspielung im Hintergrund. Also als wir dann den Kameraschwenk von Gulli zur Wäscherei sehen, sehen wir im Hintergrund ein Fiona kommen. Werbebanner, was erinnert an die Zeit von Jimmy im Handyladen.
Ja. Das ist schon echt lange her, oder? Mittlerweile. Ja. Aber es ist, als wäre es gestern gewesen.
Das ist auch vierte Staffel.
Ja. Ja. Und es ist so ein schönes, so, naja, so ein umgekehrtes Ding, so, ne? Also was, wo Jimmy da war und also zu welchem, ja, wo Jimmy damals so unterwegs war und welche Bahnen seine Karriere und sein Leben da genommen haben und versus jetzt. Und ja. Dann das Intro, ne?
Ja.
Und immer die Intros werden immer, die Aufnahmen, die Bänder werden immer kaputter, die Aufnahmen. Ein schöner Effekt. Man kennt auch immer weniger. Also man kennt natürlich schon, was man da sieht, so diesen Fußrüttler, ne, von Saul aus Breaking Bad. Aber ja. Dann sehen wir den Rand Casimiro, den falschen Rand Casimiro an seinem Arbeitsplatz. Und in den Preview-Bildern dachte ich ja, das hätte irgendwas mit dem mit seiner Rolle als falscher Rand Casimiro zu tun, aber nö, das ist sein normaler Dayjob, den der Typ danach geht, nämlich Angestellter in einem Supermarkt. Ja.
Schreibt man den übrigens wirklich so, wie du ihn geschrieben hast? In den Notizen? Was? Den Herrn Casimiro. Den Nachnamen.
Ja.
Okay.
Rand Casimiro.
Ja. Ne, weil ich habe es ja nur aus der Akustik gemacht. Vernommen und habe es halt komplett anders geschrieben, so mehr russischer Style mit K und OW am Ende und so.
Ja, ich hatte eine Einladung verschickt.
Könntest du dir da mal noch in den Slack reinslacken?
Hatte eigentlich eine Einladung verschickt an auch deine E-Mail-Adresse.
Hä?
Ich schicke dir
was? Den Link. Was ist Slack? Was?
Chat-Tool. Ja. Das Ding.
Aha.
Moment.
Das setze ich nicht durch.
Was? Chatten? Ja, völlig überaltet.
Slack.
Also.
So.
Okay.
Jabba-dabba-du.
Mir ist übrigens bei den Folgennamen zu anfangen, habe ich so beim ersten Mal gucken, so ist mir einer aufgefallen, dachte so, hä, Moment mal, der kommt mir bekannt vor, oder der Vorname ist ein anderer. Da später zu. Und dachte so, dann mein nächster Gedanke war so, vielleicht nicht ganz so genau hinschauen, sonst werden wir gespoilert, aber ja, das die Erwartungen an Gastauftritte bestimmter Darsteller werden in dieser Folge auch nicht erweckt.
Und auch nicht erfüllt.
Obwohl wir es letzte Woche gehofft hatten.
Ja. Große.
Aber ich hatte ja schon letzte Woche meine Zweifel.
Dass das
kann nicht wirklich Sinn ergibt mit dem, was sie halt in der Folge erzählen wollen. Und ja, es hat nicht wirklich Sinn ergeben.
Mhm. Aber das kann noch kommen. Also, oder wird noch kommen, denke ich mal. Und ja, der gute, wie heißt er?
Der spricht Lenny. Irgendwie Zeilen.
Genau.
Und wiederholt ihr eine Zeile immer wieder und anders betont.
Und Lenny bespricht, ja, geht irgendwie mit sich selbst.
Spricht aus einem,
ja.
Ich glaube, im Theaterstück ist das Angels in America.
Ah.
Ein Monolog, und um mal wieder Fachwissen der IMDb auszugraben. Mhm. Dieser Monolog ist quasi ein Klammer auf zu Howards Tod am Ende und seinem Monolog, den er führt.
Okay.
Also die hängen quasi zusammen.
Mhm.
Inhaltlich oder?
Zum einen inhaltlich und ich glaube auch zum anderen, da bin ich mir jetzt aktuell nicht mehr ganz sicher, was Howard am Ende gesagt hat.
Ja. Auf jeden Fall taucht dann
ein sehr hektischer Jimmy auf und holt ihn ab, lädt ihn ein, sagt so, hier, kommen Sie mal schnell mit, wir müssen noch ein paar Sachen tun und ich kann nicht und ja. Mit Geld kann er ihn dann locken, beziehungsweise verspricht denen, ja, wenn ihn, ihr Boss sie dann feuert, dann werde ich dem die Hölle heiß machen. Und fahre alle Geschütze auf. Das ist ja so die typische Jimmy- beziehungsweise Saul-Nummer in dem Moment. Nicht ganz passend. Und sie dann losfahren, noch sehr schön rollen die Einkaufswagen, die der Typ gerade über den Parkplatz geschoben hat, von selbst los und kacheln dann noch gegen so ein Auto, gegen diesen, wie heißt das? Das Auto, was auch Walt Jr. in Breaking Bad später.
P.T. Cruiser.
Dieser P.T. Cruiser, genau. Den irgendwie, die meisten irgendwie hassen, ich finde den ja irgendwie ganz hübsch, also ich habe ein Faible für das Auto, also ich hätte mich ja an Walt Juniors Stelle in der Situation hätte ich mich in ein drittes Loch gefreut irgendwie.
Aber ein P.T. Cruiser reißt halt keine Frauen auf.
Puh, ja.
Als sei denn du tunst den auf, finde ich, dann sehen die schon ganz nice aus.
Ja. Gut. Ja, aber
so als Standard sieht er halt irgendwie ein bisschen ulkig aus.
Ja.
Muss man Geschmack für
ist haben. Ist ja GM, ne?
Ja. Fand das auf jeden Fall sehr schön. Was ich ja
willkommen im Autopodcast.
Dafür bin ich ja hier.
Genau. Das Autoradio. Dieses Ding bei den Amis, wo was ich auch heute mit mehreren TikTok-Videos gesehen habe, so, ja, bei den Amis ist das üblich, dass man seinen Einkaufswagen einfach stehen lässt und dann gibt's da Leute, die sammeln die wieder ein. Und ich denke so, ja, das ist richtig, richtig typisch faul amerikanisch, so.
Ja.
Einfach stehen lassen und, ja.
Nach mit diesen Flut.
So, ich denke so, Alter, warum? Also, wie hat sich
ja, das? Ja, da wird sich zwar immer über ABM Sachen hier in Deutschland lustig gemacht, ja. Aber das wäre sogar zu low für eine ABM-Sache.
Ja. Also ich kann es mir nur so erklären, dass die meisten amerikanischen Supermärkte ja generell einfach größer sind, weil das Land ja viel größer ist, etc. Ne? Und man Leute ja auch da viel größer einkaufen als wir hier mit unseren kleineren Einkäufen, so Wocheneinkäufen. Und da natürlich die Parkplätze auch größer sind und dann die Leute da wahrscheinlich keinen Bock haben, da über einen halben Kilometer irgendwie ihren Einkaufswagen wieder zurückzuschieben. Wobei, dann kann man ja auch halt genug Dinger irgendwie verteilen, wo man die reinstellen kann. Aber das klappt ja selbst hier nicht, dass die Leute, dass ich hier bei unserem Edeka regelmäßig einen beobachte, wie er denn die ganzen Einkaufswagen von hinten wieder nach vorne holt, weil die Leute alle die Einkaufswagen bei dem Ding hinten auf den Parkplatz reinrammeln und vorne beim Eingang vom Supermarkt stehen dann irgendwann keine Einkaufswagen mehr, weil die alle hinten sind. Menschen sind komisch. Aber dieses Einpack-Service gibt es auch nur in Amerika, ne? Das gibt es irgendwie in Deutschland gar nicht.
Hat es in Nürnberg mal gegeben, eine Zeit lang, als ich da gewohnt habe. Weiß gar nicht mehr, wann das war, so 2007, 8, 9 um den Dreh. Hatten die bei, ich glaube, Markauf oder Kaufmarkt, war ja dann später ein und die gleiche Soße, nur eine andere Farbe. Und da hatten die ernsthaft so Schüler und Praktikantinnen und so da aufgestellt, die dann dein Zeug auch verpackt haben. Hat aber nicht lange funktioniert.
Okay.
Ich fand's super.
Ja.
Aber der Deutsche möchte halt seinen Kram selber einpacken, weißt du?
Ja, genau, das denke ich auch. Also auf der einen Seite so, ja, da ist dann noch jemand mehr, der dein Zeug angrabbelt und ja. Den auch sieht, was du einkaufst und gut, auf der anderen Seite hast du halt zumindest theoretisch, praktisch wahrscheinlich eher nicht, Leute, die wissen, was sie da tun. In der Praxis wird es wahrscheinlich so aussehen, dass das ein richtiger, dass das ein richtiges Billigjob-Ding ist und dann die meisten da ja auch nicht wirklich wissen, was sie tun, sondern halt einfach irgendwie, ja, das Zeug da in deine Tüten, in die Tüten reinquetschen und naja.
Ja, was haben wir hier? Ach, Joghurt, Obst, Milchtüten einfach drauf. Mhm. Potteflaschen einfach drauf. irgendwas Schweres einfach drauf.
Kann ich dann die Einpacker
drunter zerquetschen, kaputt geht.
Ja, man kann auch die Einpacker dann bestimmt auch verklagen, wenn die irgendwas falsch gepackt haben und dann passiert dadurch irgendwas. Was,
ja, weil das da haftet der Laden für. Ich glaube, deswegen hat das auch nicht funktioniert, weil die so viel dann ständig zahlen und neu rausgeben mussten, dass es halt einfach zu aufwendig und zu teuer geworden ist.
Ja, ich finde es auch lustig, der Name von dem Supermarkt, Prime Mart Plus mit zum Ausrufezeichen.
Ja, warum nicht? Aber den gibt es nicht in gibt's echt, oder? Der Name ist doch bestimmt erfunden. Zumindest klingt der so.
Weiß ich nicht. Ja, gibt es eigentlich auch den normalen Prime Mart?
Muss es ja geben, das sind dann die ganz kleinen Filialen oder so.
Prime Mart Plus, also das passt schön zu diesem Trend, dass sich die ganzen Video-on-Demand-Services jetzt entweder die neu kommen oder umbenennen in irgendwas mit Plus.
Ja.
Wieder als Zeichen oder Wort ausgeschrieben. Ich glaube, Apple hat damit angefangen, ne?
War das nicht Disney Plus?
War nicht Disney davor schon da?
Ja. Ich glaube, Disney war schneller mit dem Plus-Gedöns.
Apple TV Plus, ich gucke gerade mal, wann.
Warum gucken wir jetzt eigentlich sowas nach, anstatt über Better Call Saul zu reden?
Vicky, ja,
wir sind abgedruft.
Gute Frage, genau.
Es ist Freitagabend, wir sind tot und müde.
War anstrengender
Tag. Ich habe auf dem UNM Campus das erste Mal, dass wir da sind, dass wir auch sehen, wie es da aussieht, wo die studieren.
Hallo?
Wer ist Hallo? Ich heiße, entschuldigen Sie bitte.
Ja, ich bitte mal ein bisschen aufhören mit diesem immer durcheinander quatschen. Das irritiert, also finde ich selber beim Hören immer ein bisschen merkwürdig und jetzt gerade irritiert es auch mich, weil ich immer denke so, bin ich nicht zu hören? Ist die Leitung kaputt oder ist irgendwie die Latenz so groß? Das ist immer schwierig.
Ja, du warst du redest immer so leise, dass man es kaum hört, wenn du mal was.
Ja, ich denke dann immer, du grübelst so vor dich hin,
was zu sagen.
Dann drehe ich mich lauter. So.
Au. ja, sag, was du sagen würdest.
Den Gain noch ein bisschen.
Gib deiner Stimme mir Druck.
So.
Aua. Oh.
Das war zu laut.
Ja, absolut. Ich,
das klang mehr so nach dem typischen, ja, ich google irgendwas rum. Und deswegen habe ich gedacht, mal ein bisschen weiter hier ziehen.
Ja.
Schublade. So, Apple TV Plus gestartet 1. November 2019 und Disney Plus, mach doch mal das in den Wiki auf hier, Disney Plus, na komm, auch November 19, ja, jetzt könnte man sich drüber muss man irgendwie dann noch wissen, wer wann was angekündigt hat.
Ist mir ehrlich gesagt egal.
Ja.
Wie kamen wir jetzt darauf?
Ich habe keine Ahnung, wegen dem Markt.
Prime Mart Plus. Genau.
Ach so.
Wegen dem Laden.
Wegen dem Namen des Supermarktes. So, danach.
Lass uns lieber über Kameras reden.
Genau, den Camera Guy, der da. Was macht der Camera Guy da eigentlich? Muss ich mich lauter stellen, damit.
Nein,
irgendwie, also,
schrei nicht so.
Hört doch mal auf, mir immer reinzureden. Was sind das heute?
Ja, dann red.
Was macht der Camera Guy da? Ist er in der, als, ist das irgend so ein, ja, wir machen hier Hobby-Projektwoche oder was?
Nee, das ist tatsächlich, der hat einen Lehrauftrag von der Uni.
Ja, der ist vertretend für seinen Prof da, also er ist die rechte Hand des Profs. Du hast ja an der Uni immer einen, der so, dass das Spielkind des Professors ist oder des Lehrers oder wer auch immer da vorne sonst das Sagen hat. Der ist heute nicht da, deshalb macht er so eine Darbietung an hier, das ist coole Technik, aber die kriegen nur die coolen, weil er das halt für Better Call Saul Dinge braucht und den anderen Krempel können die haben und so weiter und so fort. Also er hat da quasi schon eine Art Lehrauftrag, aber halt als Numero due.
Ja, das genau.
Ist auch großes Kino, also was er zeigt, ist halt eine Canon XL2, was wohl seinerzeit eine der so besten Kameras in diesem Bereich wohl war. Also eigentlich eine richtig fette Fernsehkamera. Und seine Studenten dürfen eine Betamovie benutzen. Was halt so von allen Camcordern, die es jemals gab, die dümmste Idee überhaupt war.
Also die dümmste Idee? Ja,
das ist mir auch beim...
Weil Sony versucht hat, eine Kamera... Also abgesehen mal davon, dass sie halt Betamax hatten, war halt Betamovie der Versuch, eine komplette Videokassette in den Camcorder reinzukriegen. Weil sie dachten, ah, die ist so schön klein, das passt gut. Weil VHS halt immer noch wesentlich größer war, dann kam VHS mit diesen Mini-VHS-Kassetten. Und Betamovies war halt einfach so, okay, wir müssen irgendwie eine alte Kamera nehmen, da kommt jetzt irgendwie ein Videorekorder rein, da kommt ein komplettes Beta-Band rein.
Okay.
Und diese Kamera hat diesen großartigen Fakt gehabt, du konntest mit der Kamera die Filme, die du aufgenommen hast, nicht wiedergeben.
Wie doof ist das denn?
Weil der Videokopf so klein war, um alles in diese kleine Kamera reinzukriegen, dass sie damit die Kamera den Film nicht abspielen konnten. Das heißt, du brauchtest zu Hause noch eine Betamaschine, wo du den Film abspielen konntest.
Ja, oh, kein Wunder, dass das gegen die Wand gelaufen ist.
Und dazu gibt es auch ein sehr, sehr großartiges YouTube-Video, weswegen mir die Kamera sofort bekannt vorkam. Wo jemand irgendwie 20 Minuten lang diese Kamera versucht zu erklären und sagt so, oh Gott, Sony, lass das. Ja. Lass das einfach.
Ja, also dieses Betamax oder Betamovie, das habe ich auch gesehen und war so, ah, okay, ja. Ja, das ist so die, ja, ihr dürft hier mit dem letzten Dreck irgendwie rumspielen. Und so präsentiert das ja auch. Und ja, in deiner typischen, gewohnten,
genervten,
arroganten Art und Weise.
Ich würde nicht sagen, dass das arrogant ist. Ich würde eher sagen, dass er einfach total genervt ist von diesem inkompetenten Volk um sich herum.
Oder so, ja. Ja.
Also wird es mir aber auch gehen, glaube ich. Ja,
das geht mir den ganzen Tag so. Nur lasse ich es halt nicht an den Leuten raus. Ich habe halt ein bisschen Anstand.
Ich nicht.
So, an welcher Stelle sind wir jetzt eigentlich? Achso, an der Kamerastelle. Genau.
Kameras. Ja.
Genau, währenddessen kommt Saul rein oder Jimmy, wie auch immer.
Und zieht ihn voll ab.
Holt ihn da raus und ja, hat ihn quasi, also ja, hat ihn offensichtlich Zeichen gegeben oder hat ihn schon vorher angerufen. Auf jeden Fall flitzen beide raus und dann haben die.
Darf ich da ganz kurz einhaken?
Kamerafahrt, ja.
Ich finde es so lustig, dass sie sich da duzen, weil mir war es nie so bewusst, dass die sich duzen, die beiden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, warum machst du das überhaupt noch mit diesem Lehrscheiß? Dieser Satz von ihm, von Jimmy, wo ich so dachte, ja, er ist halt in der Uni tätig, warum soll er dann den Job nicht machen? Was soll denn das, diese dumme Frage? Fand ich lustig. Au, was war das? Du warst es.
Von den paar Mal ein bisschen Job machen für Jimmy, würde jetzt auch nicht so um die Runden kommen.
Ne, ich meine, wenn wir daran denken, an die Staffel, wo das so Thema war, da haben sie ja meistens so einen Honig gekriegt, wenn überhaupt, was übrig geblieben ist. Ja. Und von daher glaube ich schon, dass man da den festen Job an der Uni noch ein bisschen vorzieht.
Dann sehen wir, ist das eine Kamerafahrt? Ich schaue gerade mal. Sieht so aus, ne? Ja.
So ziemlich.
Die Kamerafahrten, langen Kamerafahrten haben sie es irgendwie in dieser Staffel. Über die Straße, stoppen kurz. Da weitermachen wir den Fingerschwur. Ja, stimmt, das ist zumindest, also entweder mit einem sehr guten, unsichtbaren Schnitt dazwischen oder tatsächlich eine Einstellung. Und während man noch denkt, okay, jetzt sammelt ihr ihn irgendwie ein und fährt mit ihm wo noch immer, landen wir dann direkt im Park der Uni oder was auch immer und sehen da unseren Lenny, den Fake Rand Casimiro. Und man muss kurz ein bisschen genau hingucken, unser Make-up-Girl, das in einem merkwürdigen Aufzug daherkommt, beziehungsweise einem Kostüm für der dunkle Kristall, also dem alten Film. Also nein, ich habe weder
den jemand
Film
von euch gesehen,
weder habe ich die Netflix-Serie dazu gesehen. Es gibt nämlich zu The Dark Crystal eine relativ aktuelle Serie. Guck Gummo, von wann ist die? Ich habe davon mitbekommen, die kam irgendwie, Crystal, kam die denn raus?
Ich habe den Film gesehen, mehrfach.
82 und, also der Film
der 82 Kristall und die kam Serie so kam kurz um Coronas Start.
19,
ja. Achso, genau. Der Film ist älter, ja. Ja. 19? Ja. Weil ich hatte mir Mitte überlegt, 2019, die Serie ja. anzufangen, habe mir aber dann gesagt, ich warte noch mal, bis ja, das durch ist und guck's dann am Stück.
Könnte sein. Auf jeden Fall, ja, sie spielt da eine der Hauptfiguren, die ich mitbekommen habe. Und fand das, also das Outfit steht ihr und das passt zu ihrem Charakter so, dass sie in sowas mitspielt. Und ja, fand das eine ganz hübsche Verknüpfung und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen Eigenwerbung, ne? Gut, jetzt ja, genau. Der Camera Guy sagt ja irgendwas, musst du nicht zurück ins Auenland oder irgendwie sowas, ne? Oder in den Elbenwald, sagt er ja. Ja.
Da kann ich nochmal kurz auf den Insider-Podcast eingehen. Da hat der, ich glaube, der Tom Schnauz hat es sogar erklärt. Also er hat gesagt, an welchen Stellen da zweimal Vibes sind tatsächlich, wo versteckte Schnitte sind. Aber es gibt ja so die Strategie, dass du irgendwas übers Bild komplett rüberfahren lässt, was dann als Schnitt ist, oder du gehst durch eine Tür durch oder so, und da gibt es ja solche Sachen,
um oder Schnitte zu verstecken. Oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall erklären sie ihm, nochmal Fotos neu machen und basteln ihnen dann einen Verband. Und Kim versucht dann so ein bisschen Regieanweisungen zu geben und schreit da quer über die Wiese, und dann sehr schön hören wir quasi das, was Jimmy und die anderen, die da auf der Bank sind, in echt da auch hören würden, nämlich nix, zumindest, oder nur Bruchstücke, weil über die Entfernung schluckt das der Wind, und Kim kommt dann angewetzt, haut dann noch erstmal ihre Schuhe auf die Wiese und gibt dann da Anweisungen, und dann sehen wir, was da vor sich geht, was für Fotos da gemacht werden sollen, nämlich eine fiktive Übergabe mit einem mysteriösen Umschlag. Kam euch der Umschlag da schon bekannt vor?
Ja.
Mir nicht.
Mir auch nicht.
Aber der war doch deutlich auf den Bildern zu sehen, bei dem in der Szene in der letzten Folge
mit Howard. Ja, habe ich auch nicht drauf geachtet.
Der hat doch dann noch extra nochmal so, das...
So genau achte ich da auch nicht auf solche Designs.
Ja, nee, das war so random, darauf habe ich nicht
geachtet. Der war so schön rot gestreift,
das war auffällig. Das ist mir nicht aufgefallen.
Okay.
Was mir eher noch aufgefallen wurde, ist, also schon bevor die Folge rausgekommen ist, wurde da auf Reddit natürlich wieder durch das Promomaterial gestöbert, und da sieht man zum Beispiel eben auch Jimmy auf der Bank sitzen, und das wurde gespiegelt mit Jimmy auf der Bank sitzen vor Howards abgebrannten, vor Chucks abgebrannten Haus, und da haben dann schon viele gesagt, oh, da wird wohl wieder was Böses passieren, und ja.
Gute.
Das kam ja dann auch so wieder
ein tolles
Foreshadowing.
Ja, ja. Ja, es werden dann Fotos gemacht. Und was ich noch interessant fand, dass der Soundguy, der irgendwie in dieser Staffel ein bisschen anders aussieht, ein anderes Outfit oder so, also gerade auch durch das Jogger-Outfit, was er da hat, was sich dann auch später noch aufklärt, warum er das anhält.
Der hat eine andere Frisur.
Sieht komisch aus, ja. Und hält dann noch so in die Kamera rein so ein Büschel von einem, oder ein Ast von einem Strauch oder so. Was natürlich so wie nach dem Motto so aus dem Gebüsch heraus so versteckt oder über weite Entfernung fotografiert, und ja. Dann
Soll auch nicht so auffällig sein, ne?
Ja, genau. Und also soll halt so aussehen wie, ja, oder soll zumindest kaschieren oder verhindern, dass man irgendwie erkennt, so, das könnten auch gestellte Fotos sein, sozusagen.
Muss ja kein Mikrofon außerhalb des Bildes halten. Und ja, irgendwas genau. Muss ja scheinbar halten.
Ja, dann
sind wir die Äste angeln.
Im Fotolabor. Und beim Gucken für die Notizen ist mir aufgefallen, die schöne Uhr an der Wand mit den fluoreszierenden Zahlen. Da. Macht natürlich Sinn, dass man da irgendwie eine Uhr zu hängen hat, die ja so fluoreszierendes Ziffernblatt hat. Weil man will natürlich irgendwie keine Lichtquellen haben, die ja entweder auf die zu entwickelnden Fotos da strahlen oder dich selbst irgendwie blenden oder irgendwie sonst irgendwie stören. Und wir hatten übrigens mal bei Galavinid Inn eine Frage, nämlich dass der Schleier des Grauens, hieß das glaube ich was, der Schleier des Grauens, oder der graue Schleier, was halt passiert, wenn Fotos zu lange in dieser Entwicklungsflüssigkeit liegen. Dann entsteht da so ein grauer Film über die Fotos, die will man dann, oder das will man dann eigentlich nicht haben. Sehr schön fand ich, wie auf das erste Bild geguckt ist und Jimmy so sagt, so, na, was haben wir denn da? Und der Kameraguy so, du kannst den Prozess nicht beschleunigen. Und kurz danach irgendwie Kim so, ja, ein Bild reicht auch, Hauptsache es passt irgendwie. Du kannst den Prozess nicht beschleunigen.
Stimmt ja auch.
Ja, ich finde das schön. Fand ich gut.
Ja, das ist halt Chemie. Das muss erstmal in dem Einbad eine Weile, damit das halt entwickelt. Damit dieses Silbersalz, was da drin ist, auch ausfällt und schwarz wird, dann muss das noch in dem
Fixierer.
Wie heißt denn das gleich? Abentwickler. Fixierer, genau. Fixierer muss das noch rein und dann, dass es nicht weiter reagiert, wenn Licht drauf hält und so. Da muss er die Zeiten schon einhalten.
Soll ich da schon beim ersten Mal gucken, aufgefallen, dass sie da Fotos in zwei Umschläge stecken?
Nee, tatsächlich nicht.
Mir auch nicht.
Ich war nur irritiert, was sie da für eine Pampe drauf machen.
Genau, das ist mir dann auch aufgefallen und mir war es dann aber klar, nämlich dieses Zeug, was Jimmy vom Tierarzt in der Folge vorher bekommen hat. Was dann irgendwie in Horts Hände gelingen soll, was dann später auch passiert. Und
was mir eher aufgefallen ist beim zweiten Mal gucken, ist, dass es da zwei Reihen an Fotos gibt und dass sie eigentlich nur aus der oberen Reihe sich Fotos raussuchen und dann Jimmy in der zweiten Reihe die Fotos alle einfach nimmt und zusammenlegt. Und ja, bei der, was sie da drauf träufeln, war ich mir erst nicht so sicher, was das jetzt ist. Irgendwie hatte ich mich nicht mehr daran erinnert, dass das die Flüssigkeit sein könnte vom Tierarzt. Und ich dachte eher, dass das noch irgendwelches Post-Processing ist, irgendwas, dass sich da noch Dinge auf dem Bild verändern.
Ja, das hatte ich auch erst im Verdacht. Also gerade das mit dem Fotoschleier nochmal zu finden. Na gut. Dann sehen wir eine Szene, die man im Teaser zur Episode schon gesehen hat, nämlich einen rennenden Jimmy mit noch Handschuhen an. Sehr schön auch noch vorher nicht unerwähnt lassen, dass der Kameraguy fragt so, was macht ihr da, was drauf ihr da drauf? Und Jimmy sagt so, ja, das ist der Part des, nennt das, Wissen nur für, nee, was? Und was sagt er? Nur für, nur für, nee, nur für,
für Insider?
Und einen schönen Spruch, nur irgendwie.
Egal.
Ach, der Untertitel sagt, das geht dich nichts an.
Ja, it's a you don't need to know part.
Ja, genau. Ist ja auch geil. Untertitel, nein, das war nicht, das geht dich nichts an. Ach, naja, gut. Gott, das ist noch so ein schöner Satz, so, passt Jimmy-mäßig. Ja, sitzt nach draußen und passend, gut getimt, kommt ein Auto angebraust, da wirft er einen Umschlag rein und ist jemand, der dann sagt, cool, und Jimmy sagt auch, los, 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 und man sieht so den Typen und denkt so, Moment mal, das war gerade Howards Privatdetektiv. Und da geht's auch los, dass man so denkt so, okay, der Privatdetektiv steckt da in der Sache mit drin.
Ja, ich habe den gesehen und habe gedacht, hab der gleich geschrieben, warte mal, ist das nicht der Typ, den Howard angeheuert hat?
Ja.
Weil da hatte ich noch zwei Möglichkeiten im Kopf, und die eine Möglichkeit wäre gewesen, dass Howard hier 3D-Schach spielt und quasi Jimmy da so einen Typen anleiert, der ihm dann genau das mit den Bildern erzählt hätte und der hat ja übrigens diese Bilder da gefaked und so und aber es war andersrum.
Ja, nee, wie gesagt, so schlau war Howard nicht. Also, so tief war auch in der Sache nicht drin. Ich hab dann das tatsächlich nochmal zurückgespult wegen dem Auto, weil ich gucken wollte, ist das jetzt eigentlich das Auto gewesen, was wir am Ende von Folge 2 gesehen haben. Ich glaube, da waren wir uns einig, dass dass das Auto, was wir da gesehen haben, zu den Männern von Mike gehörten, die da schon quasi aufgrund von der Lalo-Bedrohung die beiden beobachtet hat.
Ja, und das, wo ich bis zu der Folge immer noch gedacht habe, dass das Öhr ist, was Howard in die Scheiße reinreitet, dass Mike bemerkt, oh, da gibt's ja noch irgendwelche Typen, die auch Jimmy beschatten und da sich auf die Spur begibt.
Das klärt sich auf. Noch in der Folge.
Ja.
Dass zu dem Umstand wahrscheinlich gar nicht gekommen wäre. Dann kommen wir zur Ausführung sozusagen in dieser Folge. Und wir sehen Howard, wie er im Konferenzraum ist bei HHM, da letzte Feinabstimmung macht, tauscht noch einen Stuhl beiseite. Und auch so denkt so, das löst sich dann auch später noch auf, rückt dann noch ein bisschen an den Lichtern da rum. Das sind so Kuchenstücke, sind das so Plunderteile? Das sind so Plunderteile, ne, sind da ausgelegt. Und ja, an jedem Tisch ist ein Glas und ein Notizblock und der Raum ist also voll besetzt. Und währenddessen kommt ein junger Mitarbeiter rein, Carry heißt der, C-A-R-Y, spannende Schreibweise dieses Namens, der ein bisschen überrascht ist von Howards Anwesenheit und dann den sehr instabilen Pappdings da fallen ihm ein paar Dosen runter. Und ja.
ganz zufällig.
Einer nicht näher genannten Getränkemarke. Ist das unter anderem Schwips, ne?
Ja. Ich dachte auch kurz, ist das schon Schleichwerbung, oder?
Ja, ist ganz, ganz hart an der Schleichwerbung lang gestrichen, also grenzwertig, sage ich mal. Und dann kommt schon ein bisschen Foreshadowing, wenn man so will.
Und, Howard hat einen Lifehack.
Genau, Howard zeigt ihm einen Lifehack, wie man verhindert, dass dann die Dose aufschäumt beim Öffnen, indem man sie so ein bisschen dreht. ganz ehrlich, ich dachte erst, er zeigt diesen dreimal auf die Dose klopfen Trick von JD aus Scrubs. Das hätte ich lustig gefunden. Oder dass der Typ damit kommt, so, ich klopfe mal drauf auf die Dose. Was funktioniert nie?
Aber kanntet ihr das mit dem Drehen?
Nee.
Nee.
Klang mir aber.
Ich kannte gegenklopfen.
Schlüssig dann.
Ich könnte das auch noch mit den dreimal draufklopfen.
Ja. Trivia dazu, der Dosentrick kommt vom Vater von Thomas Schnauz. In dem Fall. Also er.
Und das haben die, glaube ich.
Er hat ihn darauf gebracht und darauf hat man das in diese Folge.
Ich habe das als Kind auch schon gemacht.
Eingebracht. Und
das haben wir auch spontan beim Drehen entschieden, das einzubauen.
Okay.
Das war irgendwie sehr spontan, diese Idee mit diesem Dosendrehen.
Ist ein schönes Foreshadowing zu einer späteren Szene.
Und wahrscheinlich hat das Chuck ja auch nur gemacht, weil Jimmy immer die Dosen geschüttelt hat und er dann schon drauf getrimmt war.
Ja, genau.
Das zu drehen.
Ja, Hort erzählt das, dass er das von Chuck weiß. Und dann auch wieder in dieser Szene mehrmals so, denkt man so, geht das jetzt in die Richtung? Ah, nee, geht in eine andere Richtung, ne? Also, weil dann Carrie, der junge Mann, fragte nämlich, Entschuldigung, ich bin noch nicht so lange hier. Wer ist der Mann auf dem Bild? Und ich dachte so, Alter, du arbeitest da. Warum weißt du nicht, wer der Typ auf dem Bild ist? Und ich dachte, dass da jetzt wirklich so eine Szene kommt, wo Howard ihn irgendwie zurechtstutzt, so nach dem Motto, was, die wissen nicht, wer das ist.
Direkt raus mit ihm.
Ja. Und er bleibt aber ganz entspannt und sagt, es ist Charles McGill, das M in HHM. Ist der beste Anwalt, den ich kenne. Spricht in der Gegenwartsform von ihm, nicht in der Vergangenheitsform. Und
okay, also im Englischen ist es eine Vergangenheitsform.
Echt, okay.
Im Deutschen noch.
Also, er spricht jedenfalls nicht so.
Ich meine, ich habe die Folge einmal gesehen, aber ich dachte, es wäre auch.
Also, ich glaube, ja, mit der Frage gerechnet so, wann treffe ich den denn mal so, ne? Und dann er sagt, ja, nee, gar nicht, weil der ist leider verstorben.
Der hat die Ohren angelegt. Nee, so im Englischen war es tatsächlich so, dass ich da so relativ schnell klar wurde, okay, die gibt es nicht mehr.
Ja.
Ich meine, im Deutschen rausgehört zu haben, dass da Spielraum war, von wegen, wann treffe ich den denn mal? Und ja, dann sagt Carrie, das sind die nächste Szene, wo es so ein läuft nicht so, wie ihr denkt, Ding war. Und er sagt, hoffentlich sagt das auch jemand mal über mich, also das mit diesem, ist der beste Anwalt, den ich kenne. Und dann sagt Howard so, dann ist Howard so, naja.
Willkommen, mein Freund.
Und ich dachte, es kommt so ein. Über sie doch nicht. So ein Lester-Ding. Und dann sagt Haut einen sehr schönen Satz. Ja, womöglich gibt es wichtigere Dinge. Fand ich sehr schön. So eine Erkenntnis irgendwie, die gerade sehr gut passt. und nochmal so eine schöne Rückbesinnung ist auf, ja, wie die Sache mit Chuck so geendet ist.
Ich hatte darf bei dem wieder Exkrim nochmal kommen.
Ja.
Ich hatte bei dem Typ aber auch irgendwie, das roch mir nach Jimmy, wo der aufgetaucht ist. So ein neuer Typ, der gerade erst eingestellt ist und dann taucht der bei diesem, in dem Konferenzraum auf, bevor das wichtige Ding losgeht, lässt die Dosen fallen.
Er ist so komisch aufgeregt, ne? Also.
Ja. Aber das war dann vielleicht ein roter Hering.
Ja.
Er öffnet.
Und Howard trinkt die Dose dann doch auch aus, oder? Weil an der Stelle dachte ich, hat er sich da was einverleibt.
Ja, vom er macht sie auf Arzt
und nicht mit den Bildern. Weil ich glaube, das war quasi so Magic-Style untergeschoben. Und hier, Howard, du musst das jetzt trinken, damit du deinen Kick kriegst.
Viel Variablen drin gewesen.
Genau. Das.
Weil hätten ja quasi alle Dosen präpariert werden müssen und das wäre zu auffällig geworden.
Genau, dann hätten so wie alle Dosen. Ja, muss halt. Ja
nur die ersten fünf, die er runterschmeißt. Weil Jimmy kennt doch bestimmt diese Story, ja, mit, dass die, sein die, Bruder hat die Dosen das immer gedreht, Fotos, weil er das immer geschüttelt hat und Howard hat das übernommen da und zu, voll eingefädelt. Dann
Howards Sekretärin Julie herein und hat ihm, dass sein Privatdetektiv da ist. Mr., er hat nur einen Nachnamen, Jenny Dowski. Ich dachte, erstmal, weil ich den Namen gehört habe, ist, Jenny? Warum heißt der Jenny? Aber gut, weil, oh, komische Aussprache, aber nee, ist, Jenny Dowski, also Jenny Dowski, heißt der Privatdetektiv. Oder wird er genannt, sagen wir es mal so. Und heute ist so, nanu, und, Julie meint so, es gebe da eine Entwicklung, sie wissen schon, was er meint, so TM. Und ja, dann kriegt Howard Fotos präsentiert und beim Auspacken ist er so, reibt sich so die Finger, so nach dem Motto, was ist da denn? Und der Privatdetektiv meint, ja, die kommen frisch aus dem Labor. Und ja, also, was soll man sagen? Besser kann man das irgendwie nicht kaschieren, ne? Das irgendwie auf die Fotos draufhören und dann dann auch noch sehr großzügig, dass Howard möglichst viel davon auf die Finger bekommt und dann halt begründen so, ja, kommen gerade aus dem Labor. Und an der Stelle wissen wir auf jeden Fall safe, der Privatdetektiv steckt da irgendwie drin. Wie er da reingekommen ist, erfahren wir dann Gott sei Dank sehr passend noch irgendwie in dieser Folge. Und ja, zeigt ihm die Bilder und Howard vergleicht dann, Moment mal, das ist doch der Umschlag. Und der Detektiv sagt so, ja, habe ich auch gleich erkannt. Und dann kommt die Frage nach, ja, wer ist denn der andere Typ da auf dem Bild? Und der Privatdetektiv sagt nur, ja, gut, ich dachte, ich hatte gehofft, das wüssten Sie. Und ja, keine Ahnung. Und ja, so. Das soweit dazu. Jetzt schaue ich gerade mal, ob man irgendwie sehen kann, ob der Herr Privatdetektiv da noch irgendwas anderes hinterlässt. Ne, man sieht nur, wie er sein Handy zückt und aufklappt. Oh, dann sind wir aber schon bei Miss Landry. Die Clifford gerade von einem tollen, ich glaube, Suppenrezept erzählt, ne?
Mit
Pori, ja. Und dann kommt auch Howard dazu mit Julie und grüßt sich und Miss Landry fragt dann so, ob das Ganze nach dem Treffen dann endlich vorbei sei. Sie sei ein wenig erschöpft. Und dann ist so, das dauert dann jetzt noch so, so anderthalb bis zwei Jahre im schlimmsten Fall. Und ja, Miss Landry so, okay.
Hat er nicht gesagt,
mindestens? Doch ein Minimum.
Ja, so zweieinhalb so bis lang. Zwei Jahre. Ja.
Oder noch länger dann eben.
Und ja, dann das habe ich das Ding mit dem Rollstuhl. Das war so ein bisschen Jimmy-mäßig, nach dem Motto, ja, wir machen die Dame gebrechlicher, als sie eigentlich ist. Howard bietet ihr ja dann an, sie im Rollstuhl in den Konferenzraum zu bringen, um es so angenehm wie möglich zu machen. Und meinte er so, ist nicht nötig, noch gut zu Fuß sozusagen. Fand ich so ein bisschen so eine Jimmy-Nummer, ne? So, das so.
Das hat er sich bei Jimmy eindeutig abgeguckt.
So, da kommt die arme alte Frau, die schon im Rollstuhl sitzen muss, oder ja.
Wie in dem einen Werbeclip für Davis Maine, den er gemacht hat. Mit der alten Omi, mit der Decke, wo die total kalt ist. Und
so den Treppenlift als Büro, als Kameradolly benutzen, ja.
Where did it all go?
So, mal gucken, wo ich hier in meinem Skript da, genau, Konferenzraum. Ah, genau, vorher fragt dann Howard, ob ihr heiß sei und ja, nö, und was schickt man? Heute ist noch jemandem heiß und fährt sich irgendwie schon so ein bisschen an Kragen und Krawatte, um es so ein bisschen zu lockern und ja, da macht sich schon was bemerkbar so langsam, ne? Jo. Und ja, die Dinge nehmen ihren Lauf. Dann im Konferenzraum sehen wir eigentlich mal wieder Rick Schweikart. Die mag ich ja sehr. Hat auch im Deutschen eine wunderschöne Synchronstimme. Und Rick hat seine Partner mitgebracht. Das sind noch Anwälte von Sandpiper da. Und dann kommt der Mediator rein. Vorher haben wir noch Aaron, die wie so eine Oma so, ja, jetzt kommen die Leute hier rein und wirklich so. Also wir haben ja später Szenen, wo wir Leute hören, die in deutlicher Entfernung gut vernehmbar sind.
Ja.
Also es scheint nicht nötig zu sein, so direkt in dieses Gerät reinzusprechen. Also vor allem ist es ja auch so ein Konferenzteil irgendwie, was du da so in den Raum reinstellen kannst und dafür gemacht ist, dass du möglichst ja viel Raumklang hast in dem Fall, was man dass man eben den Effekt, den man als Podcaster sonst nicht haben will, Raumklang, dass man möglichst viel
was
von der genau, dass man möglichst viel Leute auch in der Entfernung noch irgendwie ja. hört und
aber
ja.
Sie hat aber so einen richtigen Praktikanten-Vibe, ne?
Die ganze Folge auch irgendwie und die Darstellerin von Aaron ist übrigens verwandt mit dem Darsteller des falschen Rand Casimiro.
Ah.
Das, also er heißt John Ines und sie heißt Jesse Ines. Und der Name ist mir im Intro bei den Credits am Anfang aufgefallen. Ich so, hä, Moment. Danach geguckt und dann festgestellt, ach ja, guck. Stimmt. Ja.
Und man kann sie ja auch zum Beispiel in, wie heißt die Serie jetzt auf Apple TV Plus?
Mystery Dingsbums.
Ja. Mystery Quest. Nee, Mythic Quest.
Mythic Quest, ja, habe ich immer noch nicht gesehen. Muss ich mal noch gucken. Und dann kommt der Mediator rein, der echte Rand Casimiro. Und haut fallen fast die Augen aus. Er kennt nämlich dann den Typen vom Foto. Und,
ja, ist aber auch erstmal am Zögern.
Genau, ist erstmal am Zögern und dann was? Moment, WTF? Und, ja, man sieht so richtig schön im Hautkopf so rattern und der so, und guckt. Und ich habe übrigens von der Szene an, wo Howard die Fotos angefasst hat, ab da habe ich immer sehr genau auf seine Augen geschaut und darauf gewartet, dass die Pupillen so groß sind wie bei Jimmy in der Folge vorher. Aber es dauert noch
ein bisschen. Da hätte mich ja interessiert, wie sie das gemacht haben. Also ob das erst nachträglich ein visueller Effekt ist oder ob sie da, es gibt ja so Mittel, was so Augenärzte auch verwenden, um die Pupillen zu weiten, um dann in die Augen reinzugucken.
Wahrscheinlich sowas,
ob sie das Patrick Fabian gegeben haben.
In diesem Fall glaube ich, in dem Fall, also wo er dann da saß bei dem Tierarzt,
ja.
Ich glaube, das war Videoeffekt. Das sah mir irgendwie Videoeffektartig
aus. Bei,
ich
bei
weiß nicht, warum, in der Folge.
So ja, bei Howard, also ich würde jetzt bei Howard auch sagen, da sah es auch sehr CGI-mäßig, also unecht aus, sag ich mal, so also nachträglich. Haben Sie also offensichtlich nichts im Insider-Podcast zugesagt?
Nee.
Schade. Nee. Ja, während der Mediator seinen, ja, sich vorstellt, beziehungsweise so, ja, quasi seinen Grund für seine Anwesenheit erklären will, wird er unterbrochen von Howard. Und Howard wirft ihm vor, kompromittiert zu sein. und am frühen Vormittag des Tages gesehen worden zu sein bei einer Übergabe von Bestechungsgeld, nämlich von Jimmy McGill.
Ja, da hat er auch einen schönen Spruch im Englischen so von wegen, yeah, you talk a lot about compromise, when in fact you are yourself compromised.
Mhm, ja. Sagt er im Deutschen auch, ich fand es ein bisschen komisch, dass er sagt, sie reden die ganze Zeit von, er ist ja gerade erst reingekommen, hat zwei Sätze gesagt, also das war irgendwie, ja gut. Ja, der Typ guckt so und vorher leitet Howard ja ein mit, ja, das Treffen heute, das kann so nicht stattfinden. Aus Gründen, die sich unserer Entscheidungsgewalt entziehen oder irgendwie sowas. Nach dem Motto so, höhere Mächte sind am Wirken. Und Schweikart ist so, hä, was? Also, das müssen sie jetzt schon mal erklären. Und ja, Howard trägt ja dann seine Anschuldigung vor. Und meint so, oh, da gibt's Fotos und scheucht Julie los, soll mal den Umschlag mit den Fotos holen. Und alle Anwesenden sind so, WTF, was geht hier vor sich? Und dann kommen die Fotos. Währenddessen, ich glaube, wann war denn das? Ach genau, als kurz bevor Casimiro reinkommt, schalten sich ja noch Jimmy und Kim in die Telefonkonferenz dazu. Hörten also die ganze Zeit mit. Und dann nur so ein Schnitt zwischendurch. Auch sehen dann, wie sie gespannt warten, wie die Fotos reinkommen. Und sind sich schon so ein bisschen am irgendwie freuen, so, ne? Dass ihr Plan gerade aufgeht. Und ein Stück Vorsprung. Ich habe mir natürlich auch wieder Notizen gemacht, aber. Ja. Nö, da schneiden wir nichts. Kommen ja dann die Fotos. Und auch da wieder so ein Ding, wo man so, ja, gefoppt wird. Und dann, was sieht man auf den Fotos? Nämlich nicht Rand Casimiro, sondern, ja, einen, sagen wir mal, sportiven jungen Mann, der von Jimmy, seine Frisbee zurückbekommt, ja, ne? Mhm. Ja. Und alle sind so,
bitte was?
Ach, und er hat da auch noch so einen komischen Bart. Also unser Soundguy, in dem Fall ist es ja.
Soundguy mit Bart.
Ja, Soundguy mit Spirit, ja.
Aber ich weiß, ich hab kurz zwei Namen, die noch gemacht, aber wahrscheinlich dann beim ersten Fotoshoot.
Ja.
Deswegen konnten sie die auch so wieder geschickt ausblenden, dass man sie davor nicht gesehen hat.
Ja. Auf dem einen Foto guckt er ihn auch so komisch an. Ja.
Und Howard wird mittlerweile richtig panisch.
Ja. Und es baut sich immer mehr so eine Parallele auf zu der Szene mit Chuck im Gericht. Und dann sagt er nämlich, die Fotos müssen vertauscht worden sein. Und er scheucht dann nochmal Julie los, die arme Frau, guckt so, ob da noch ein Umschlag ist. Und die meinte so, nein, da war nur einer. Und ja, also offensichtlich haben wir, was wir nicht gesehen haben, dass nach dem Gespräch zwischen dem Privatdetektiv und Howard, Howard offensichtlich das Büro als erstes verlassen hat und danach sein Privatdetektiv. Und er dann dabei irgendwie die Fotos, die Umschläge ausgetauscht hat. Weil wir vorher gesehen haben, dass zwei Umschläge befüllt wurden. Und ja, da hat dann der Umtausch stattgefunden. Und während Howard sehr aufgeregt und schwitzend irgendwie sich erklären will, fällt Aaron auf, dass er total krasse, große Pupillen hat.
Ich finde auch schön, wie Irene danach so, Läuft das hier immer so ab?
Ja, genau. Das fand ich auch sehr schön. Jetzt sind Cliff mit Howard rausgeht, nach dem Motto, wir müssen mal kurz mal reden. Und ja. Howard versucht sich dann Cliff gegenüber so ein bisschen zu erklären. Versucht seinen Privatdetektiv anzurufen, da ist aber nur ein Besetzzeichen. Oder ein, ja, nee, es ist kein Dü-Dü-Dü-Dü, das ist nicht, aber ein, das ist, glaube ich, das Besetzzeichen, was er da hört, ne?
Nee, das ist, glaube ich, kein Anschluss unter dieser Nummer.
Oder,
aber vielleicht noch in Deutschland.
Ja, hier in Deutschland. Ja, die amerikanischen und englischen
Telefon-Dü-Dü-Dü-Dü sind ganz anders als hier in Deutschland. Also nicht nur so ein, da kam jetzt ein komischer Ton. Geht's jetzt nicht? Oder also da käme doch sonst auch sicherlich eine Ansage irgendwie. Diese Nummer ist nicht vergeben.
Also nein, unser nicht steht drin, dass besetzt ist.
Ja, ist.
Ja.
Na gut,
ich meine,
ist, halt eine Beeping. Ist halt besetzt.
Genau, ich meine auch, das wäre so das typische Besitzzeichen gewesen.
In irgendeinem Podcast wurde das doch erst letztens besprochen. Mit Hörbeispielen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Entweder im Discovery Panel oder im Anycast. Irgendwo wurde das letztens besprochen, lustigerweise.
Dann muss es der Anycast sein, weil den höre ich gerade nicht so regelmäßig. Discovery Panel höre ich gerade.
Dann war es vielleicht im Anycast.
Ja, aktuell. Ja, ja, Howard sprintet nach oben. Da haben wir dann die Szene aus den Promobildern, wo wir Cliff sehen, wie er Howard nachruft und dann noch verzweifelt nachschaut. Hinterher guckt. Ein sehr schöner Shot von diesem Treppenhaus.
Diesen das ist ja die Szene, die du auch schon aus der Promo letzte Woche erwähnt hast.
Mhm. Ja, und dann kommen erst der Mediator und Schweiger raus und Cliff ist so, Und der Mediator so, ja, da gibt's wohl nichts zu erklären, ne? Alles Gute, Cliff. Tschüss. Und geht. Und Cliff ist so, keine Ahnung, WTF, was geht hier vor? Und Schweikert offenbart ihm dann, dass man sich gerade kurz beraten hätte und von dem ursprünglichen Angebot zurückgeht. Auf das vorherige, setzt noch ein Zeitlimit für die Entscheidung, einen Tag Zeit.
Mit jedem Tag 1 Million weniger.
Genau, dann nochmal einen Tag Zeit und also einen Tag Zeit, wenn dann keine Entscheidung kommt, reduzieren wir um 1 weitere Million, dann gibt es nochmal einen Tag Zeit und dann keine Entscheidung kommt, wieder 1 Million weniger. Und
Ich musste lustigerweise bei der Szene an die Drohung vom Joker in The Dark Knight denken. Ja, mit Batman, hier zieh mal deine Maske aus, ansonsten stirbt hier jeden Tag eine Geisel.
Oh, okay, ja. Sehr schön, währenddessen Aaron versucht irgendwie von wegen, hier gibt's gerade Unstimmigkeiten, bleiben Sie mal noch dran. Und dann denkst du, Alter, die Konferenz ist vorbei, du kannst die Telco eigentlich jetzt kannst alle rausschmeißen, da passiert jetzt nichts mehr.
The situation is fluid.
Ja, genau.
Bitte, was?
Ja. Ich würde gerne mal kurz noch auf die Performances eingehen. Also zum einen Ed Begley Jr. und Patrick Fabian, finde ich, liefern hier mit ihren besten Performances in der Serie ab.
Ja.
Über die ganze Folge. Ja. Da hat, glaube ich, auch der Regisseur, der Schnauz da das Beste rausgeholt. Und dann eben auch noch wie heißt der Giftbolzen jetzt nochmal?
Rich Schweikart?
Der Schweikart, genau. Der Giftbolzen. Ich finde den so facettenreich. In der ersten Staffel kommt er so als total der giftige Giftbolzen gegnerischer Anwalt rüber. Mhm. Und dann zwischendrin schafft er es aber irgendwie, so eine sympathische Seite rauszuholen. Aber er dreht den Giftbolzen wieder auf 11.
Ja, naja, also zwischendurch erkennt er ja das Potenzial von Kim und gibt ihr ja einen Job und so, ne? Und also,
ja, das meine ich ja. Zwischendrin ist er, zeigt er eine andere Seite, aber genau, jetzt am Ende und in der Folge.
Er wird ja auch bewusst so irgendwie inszeniert, ne? Und also schon nach dem ersten paar Mal gucken dauert es, war mir klar so, naja, also eigentlich ist er gar nicht so wie er jetzt hier inszeniert wird, drauf. Und an der Stelle hier in der Konferenz ist er halt auch einfach nur genervt, wie lange das schon dauert und ja, ist halt auch irgendwie hat so ein bisschen satt und ist ja dann auch wie Cliff, der gleich sagt, dass das alles sehr zeitaufwendig ist und alles. Und wir ja eigentlich Besseres zu tun also, haben, TM. Und uns lieber unsere
Also für mich ist der gute Clifford auch irgendwie mit einer der ehrlichsten und uninvolviertesten Anwälte in der Serie. Was ihn, glaube ich, zum einen halt sehr menschlich und zum anderen halt auch relativ sympathisch.
Finde ich auch toll und sympathisch. Ja. Und ist auf Reddit gab es noch, noch so ein lustiges Bild von wegen, ja, POV, wenn du Clifford Main bist und Schweigert dich bedroht, weil der ist ja so klein und du siehst bloß ganz unten am Bildrand die Haare da.
Ja, stimmt. Ja, der ist ja so wahrscheinlich immer so meine Größe irgendwie sein. Ja, stimmt, es gibt auch eine Kameraeinstellung, wo man irgendwie Rick sieht und im Vordergrund verschwommen so die Hälfte von oder ein Stück von Clifford und man denkt so, okay, der ist jetzt so Chewbacca-Riese oder wie sowas. Ja.
Clifford ist einfach so komplett irritiert davon.
Ja, und vor allem auch Schweigert trägt das auch so, Rick trägt das auch so typisch emotionslos und so, ja, beziehungsweise schon so, ja, wir haben uns das noch überlegt mit dem Angebot und ja, hier so und so und ja. Ja.
Und ich habe ja noch aufgeschrieben, Howard ist die ärmste Sau hier an der Stelle.
Ja.
Weil ich meine, er bietet Jimmy sogar einen Job an, ja, und das ist, was er dafür zurückbekommt. Und das eigentlich, wenn man es von Jimmys Seite anguckt, ist es ja nicht mal irgendwie jetzt der wahnsinnig böse Plot gegen ihn oder dass es eine persönliche Fehde ist, sondern es geht ja eigentlich nur darum, dass er endlich dieses Settlement Money will und das ist halt der Weg, der ihm eingefallen ist.
Der ihm und Kim eingefallen ist. Ne?
Also, ja.
Das war auch größtenteils dann in dem Fall Kims Idee. Und also das Jobangebot von Howard war ja auch mehr so, so Pseudo-Höflichkeit.
Also, dass Jimmy das nicht annehmen wollte ist ja auch relativ klar, weil er halt einfach pisst ist, dass Howard halt erst dann damit so rumkommt, nachdem sowieso alles zu spät ist und er nur versucht, irgendwelche Wogen zu glätten. Da sehe ich schon, dass Jimmy zu Recht angepisst ist und sagt so, du willst mich eh nur verarschen, jetzt kriegst du aber mal so richtig. Ich meine, dass das natürlich auch nicht der Gentleman-Way ist von Jimmy, ist auch klar, aber man versteht halt, warum. Weil er sich halt von der ganzen Situation verarscht fühlt, vom Bruder bis hin zu ihm halt. Zumal Howard ja auch damals schon immer nur das getan hat, was sein Bruder von ihm wollte, anstatt sich mal durchzusetzen und sagen, hier, ich gebe ihm eine Chance. Weil das war ja ursprünglich seine Intention.
Genau, Howard wurde uns ja zunächst immer so inszeniert, als wenn er da der Böse ist sozusagen und dann erfahren wir ja immer wieder, dass eigentlich die ganzen Entscheidungen, die irgendwie gegen Jimmy oder Kim liefen, eigentlich dann von Chuck ausgingen und
und das habe ich diese Woche.
Ja, und da finde ich es halt krass, dass sie so lange damit hinterm Berg gehalten haben, dass wir alle am Anfang dachten, ach ja, sein Bruder ist ja der Nette und so und dann erst Wochen später rausfinden, dass er der wirkliche Arsch in der ganzen Situation ist. Ich habe diese Woche nochmal
entweder auf Reddit auch gelesen oder im Podcast gehört, dass das ja wirklich in der ersten Folge, wo sie die gedreht haben, war das auch noch der Plan, dass Howard so eigentlich der Böse ist, also der böse Anwalt, der da immer so ein bisschen gegen Jimmy schießt und dass Chuck eigentlich so der große Bruder, der so eine Mentorrolle hat. Und dann haben sie aber bei beiden irgendwie gemerkt, das wäre interessanter, wenn wir das Ganze umdrehen. Und wir Howard ein bisschen ambivalenter machen und Chuck den Bösewicht.
Ja, maybe.
Cliff ist sichtlich irritiert irgendwie, was da so vor sich geht. Was mir in der Szene gerade noch auffällt, euch gerade noch ein Zwickchen auf habe. Mit der Farbe seines Anzugs geht er da so ein bisschen unter im Flur, also so farblich.
An Weitheit, ne? Immer schön grau.
Ja. Ja, ich habe übrigens die Tage die Voyager-Folge gesehen, wo Ed Begley Jr. Mitspielt, das mit dem Zeitschiff. Erik, du weißt, was ich meine, ne?
War das Bild, was du mir geschickt hattest?
So viel Voyager habe ich auch noch nicht geguckt.
Das hast du mir, glaube ich, mal geschickt, dass du ihn da mal gesehen hattest. Nein, ich meine Erik gerade.
Nie Voyager.
Ich meine, das hattest du mir mal geschickt.
Aber ich glaube, das war auch bloß was weitergeleitet, das jemand anderes entdeckt hat.
Okay. In einer anderen Voyager-Folge habe ich übrigens jemanden aus MASH entdeckt, also einen von den Nebenrollen. Irgend so ein General, ja, ich glaube, das war der wo dann ein Sergeant, der da, wo dann der General verstirbt und dann wollen sie, will er ihn noch auf den aufs will ihn noch auf ein Schlachtfeld schleppen, damit er ehrenvoll gestorben ist. Ja.
Und dann landet er im
Nuttenwagen. Im Krankenwagen, wo die Nuttenwagen drin sind. Ja.
Blöd laufen. Das klingt jetzt gerade nach einem Klingonen-Plot.
Ja.
Gut. Und sind wir bei der Szene durch? Weil ich hatte mir noch kurz aufgeschrieben hier dazu, dass Howard eben alles rausfindet. Was ich schon irgendwie so krass finde. Also er erzählt dann den ganzen Plan, was genau, Jimmy so gemacht hat, mit dem Nummern austauschen.
Genau, sie sind jetzt aus dem Konferenzraum raus. Cliff sieht nach Howard und fragt erstmal seine Sekretärin, ob sie einen Arzt angerufen hat. Ja. Und dann ruft ihn Howard rein und erklärt ihm, dass er herausgefunden hat, dass das ein Fake-Detektiv war. Und erklärt, dass vor ein paar Wochen ihn oder die Agentur der Detektei Julie angerufen hätte. Es gäbe irgendwie neue Kontaktinfos und sie hat dann die Nummer aktualisiert. Und das war offensichtlich dann eine falsche Nummer. Und hat Julie auch, ja, wahrscheinlich jetzt gerade eben da in der Szene die alte Nummer der Agentur anrufen lassen und hat sich herausgestellt, es gibt da gar keinen Mr. Janitowski. Und ja, uns wurde dann in dieser Szene sehr schön erklärt, wie der Privatdetektiv da in dieses Spiel gekommen ist. Und ja, dass Jimmy da irgendwie an irgendeiner Stelle, aber ich glaube, das war keins der Telefonate, was wir irgendwo gesehen haben, ne? Das ist dann irgendwo offscreen passiert.
Ja, ich habe mir da noch gedacht, okay, das könnte erklären, warum Francesca schon bei der Szene da nicht so begeistert war, dass sie so eine Nummer machen musste, vielleicht weil sie es schon mal machen musste.
Ja, genau. Das könnte sein, ja. Weil aus dem, was Howard erzählt, nicht ganz klar wird, ob wer da seine Sekretärin angerufen hat, ne? Also. Und aber eigentlich, ja doch, eigentlich müsste es ja, dürften es ja nicht Kim oder Jimmy gewesen sein, weil die kennt sie ja. Die hätte sie ja am Telefon wahrscheinlich erkannt, auch mit verstellter Stimme. So doof
ist sie. Definitiv das auch nicht sein.
So doof ist sie, glaube ich, auch nicht. Und dann wird es wahrscheinlich doch eher sein, dass das einer der vielen Anrufe von Dings war,
Francesca oder Francesca. Jemand von den Studenten.
Genau, oder einer von der Filmcrew, ja, stimmt, das könnte auch sein.
Das Make-up-Girl.
Ja, genau, zum Beispiel.
Weil die ja benutzt ja öfter, oder hat in der Vergangenheit sie ja auch schon öfters mal bestimmt, für telefonische Zwecke missbraucht.
Und hat wenn da Frauenstimme auch kleine Gewissensbisse bei.
Ist ja auch Studentin.
Ja. Wenn die Kohle stimmt.
Ja, aber hätte ich das. Weiß ich.
Weil ich sag mal so, die Anrufe, die Jimmy von ihr verlangt hat, waren jetzt schon echt nichts Weltbewegendes.
Ja,
war halt natürlich schon irgendwie immer tricky dahinter.
Der Anruf, als sie da die aufgebrachte Tante spielt, die da ein ganz großer Fan ist von Huell und dann der Frau vom Gericht erzählt, was Huell alles für die Gemeinde getan hätte und da die die Frau
das da so ein bisschen
so wegen so unseren armen Huel, den können sie doch nicht und ne, also die, das war auch eine gute Nummer von ihr, ne, also das war schon auch gut vorgetragen. Ja, das geht schon ein bisschen hinaus über so einen Anruf wie den von Francesca, den wir in einer der letzten Folgen gesehen haben.
Genau, Prank Call.
Ich finde es halt wirklich interessant, dass Howard das alles sich zusammenpuzzelt und aber wenn man es so als Gesamtes hört, sich das Ganze so übertrieben und das würde doch nie jemand wirklich durchziehen anhört.
Ja,
und dann auch noch die Sache mit den geweiteten Augen und mit den Zweifeln, die ja schon bei Cliff gesät waren. Dies finde ich, glaube ich, nicht mal gebraucht hätte. Das Ding hätte sich so verrückt angehört, dass das niemand geglaubt hätte.
Ja, ich glaube, sie haben sich da schon was bei gedacht. Also Kim und Jimmy bei dem Plan, das so nach dem Motto so, ja, wir sorgen mal dafür, dass, wenn es dann soweit ist, Howard in Cliffs Augen total unglaubwürdig wirkt. Egal, was für eine verrückte Story dann Howard da erzählt. Und also dann, das ist halt nochmal so das i-Tüpfchen da drauf, ne? Dass Cliff halt gerade denkt, Howard ist irgendwie gerade vor der Drogensucht die und dann ihm noch weniger glaubt, was er da gerade erzählt. Also er lässt ja dann so ein bisschen durchblicken, so auch wenn er in Frage stellt, so warum soll Jimmy das getan haben? Und Howard sagt, ja, weiß nicht, keine Ahnung, oder Spaß dran hat oder so. Lässt der Cliff dann so ein bisschen durchblicken, dass er ihm glaubt. Sagt dann aber auch, ja, ich lasse meinen Partnern in der Kanzlei erzähle, die kaufen dir das nicht ab. Und ja, ist dann aber auch schon gerade ein bisschen sauer und offenbart ihm dann, dass das, genau, Howard sagt ja, dass er Jimmy verklagen will und so und Bericht ziehen will. Und Cliff meint so, ja, nee, das verläuft alles im Sand und ist auch alles viel zu aufwendig und würde sich lieber um seine Mandanten kümmern wollen und so und ja. Also die ganzen Pläne, die Jim und Kimmy die letzten Wochen gemacht haben, tragen hier große Früchte. Also.
Ja, und zumal sie ja auch gesagt hat, du hast ja vorhin erwähnt, hier das mit dem Drogending wäre ja gar nicht nötig gewesen, so zwingend. Aber der Punkt ist ja, dass Jimmy und Kim zwar nicht die totale Destruction von ihm wollen, aber doch schon auch eine gewisse Rufschädigung und da kommen Drogen halt immer ganz
genau, gut. Genau, sie hatten ja, es gab ja dieses Gespräch am Ende der letzten Staffel, wo halt Kim so noch das quasi getarnt als Gedankenspiel, haha, ja, wie könnten wir denn das beschleunigen? Naja, wir müssten irgendwie Howard in Misskredit bringen, so irgendwie so und ja, so dass halt die Davis und Megan gezwungen ist, das Ganze irgendwie ad acta zu legen, beziehungsweise drastisch zu beschleunigen, weil die andere Partnerkanzlei gerade in massiven Misskredit gefallen ist. Und ja, das da sind wir jetzt. Plus halt, also das auch das mit den beträufelten Fotos und diesem was auch immer Mittelchen da, was Howard da auf die Finger bekommen hat, ja dann nicht nur bewirkt, dass er irgendwie diese riesen Pupillen hat und das alle sehen und so, oh Gott, was mit dem ihm, hat er Drogen genommen, sondern er ja auch noch ihm völlig heiß ist und ja wahrscheinlich gerade seinen Kreislauf auch freidreht und dadurch nochmal ja, verrückter wirkt sozusagen. Das Ganze nochmal.
Ja, hattest du schon mal einen Koffeinschock?
Nö.
Das,
so ähnlich.
Wenn du einen gehabt hättest, wüsstest du, was er da gerade darstellt. Ich hatte mal einen, das war voll ätzend, weil du fängst dann an, aus dem Nichts heran zu schwitzen, zu zittern und du siehst das aus wie so ein Crack-Junkie. Und von daher, ja, weiß ich nicht, was das für ein Overdosed-Koffeinersatzprodukt war, aber wahrscheinlich Guarana in sehr komprimierter Form.
Meinte er, es wäre irgendwas, was definitiv nicht nachweisbar wäre. Und ja.
Irgend so ein Oval-Zeug.
Abschließend hören wir dann über das Telefon von Jimmy bzw. Kim,
Weil die Konferenz genau, halt immer noch weiter läuft.
Die Konferenz on hold hat sozusagen.
Die ist knallhart.
Unsere vorlaute Rotzgöre, wie wurde sie, wie sie genannt von den Kettlemans, die Telefonkonferenz halt aufrechterhalten und wir hören über das Telefon von Jimmy oder Kim Clifford, der gerade erklärt, dass man sich auf ein Angebot geeinigt hätte mit Mrs. Landry, dass mit dem alle zufrieden wären. Und im Hintergrund sehen und hören wir Jimmy und Kim beim Liebesspiel, würde ich sagen. Ne? Also
ja, die sind gut so beschäftigt. Ja. Dann, ne?
Es ist schön angedeutet, also ja, es passt zur Serie. Es ist nicht irgendwie so, nanu. Wir haben sie ja sonst immer oder sagen wir mal so, die Beziehung der beiden wurde uns ja bisher immer nicht so
körperlich gezeigt.
Körperlich gezeigt, auch nicht so typisch, ne? Und nur hin und wieder mal so angedeutet. Und jetzt dann mal etwas offensiver, aber es passt irgendwie alles noch so blurry im Hintergrund und ja, aber alles andere würde auch nicht zum Stil der Serie passen. Damit hätten wir dann diesen Arc für diese Episode zumindest fast abgeschlossen.
Wir haben noch Lado.
Eine kurze Anmerkung noch meinerseits. Ich finde, dass diese, nennen wir es mal Love Scene, entsprechend dezent gehalten wurde, sehr sympathisch, weil in diesen ganzen Normalo 0815 Hollywood-Streifen immer diese unter der Bettdecke Sexszenen oder voll bekleidete Sexszenen, es ist halt immer total albern und völlig unnötig, in irgendeinem Marvel-Action-Film da irgendeine getarnte Möchtegern-Sexszene einzubauen. Ich finde sowas einfach nur lästig.
Oder es rollen immer alle total perfekt geschminkt aus dem Bett.
Ja, auch sehr unglaubwürdig.
Gut. Dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Ich habe es genannt The Lalo Strikes Back. Den Lalo, der gerade ein Privatvideo macht mit einer Handkamera für Don Eladio und ihm von seinen Beobachtungen erzählt, Entdeckungen erzählt, genau, zeigt ihm sein Versteck und dass er gerade
Seit vier Tagen
die Wäscherei von Gustavo ausspioniert und sich ziemlich sicher ist, dass da irgendwas vor sich geht und erzählt auch, dass da ein gewisser Werner
Ziegler
etwas baut. Und Lalo hat fest vor, in dieser Nacht alle Männer da umzulegen und sich das mal genauer anzuschauen und auf Kamera zu bannen.
Ich habe die Szene bei mir in den Notizen Lalos Stakeout genannt.
Ja. Ich,
Und genauso wie Howard schon davor, ist Lalo hier auch sehr nah dran, rauszufinden, was wirklich los ist.
Ja.
Könnte auch ein Foreshadowing sein, was mit ihm oder wann es mit ihm passiert, sobald er wirklich alles, alle Puzzleteile zusammen hat.
Mhm.
Können wir, glaube ich, die Sekunden zählen.
Ja.
Ja. Ach, seien wir großzügig und nehmen ihn.
Ja.
Anschließend sehen wir ihn dann, wie er versucht, oder wie er Hector am Altersheim anrufen will. Und als er von der Rezeption zu Hector durchgestellt werden soll, hört nicht nur er, sondern auch wir zweimal ein deutliches Knacksen in der Leitung. Und das ist ja ohne Zweifel, wenn man so ein bisschen Film- und Serienkenntnisse hat, weiß man, dass das das Zeichen dafür ist, da hört jemand mit. There is a man listening, wie Jimmy schon mal gesagt hat. There's a man listening.
Grüße genau, von der DEA. Man listening.
Ja, in dem Fall hört da jemand zu.
Ich habe mich nur gewundert, ob das vielleicht ein Filmfehler ist, weil das knackst einmal, dann ist eine Schnitte und dann knackst nochmal. Also warum knackst das zweimal? Sollte das nicht nur einmal knacksen? Ich glaube, beim zweiten Anruf knackt es auch nur einmal.
Nee, es knackt auch zweimal.
Ja.
Was auch immer das zu bedeuten hat. Also beide mal zweimal ein Knacksen zu hören. Ist da ein Schnitt in der kleinen Szene? Ist da kein Schnitt drin, oder?
Doch, von der einen Kamera auf die andere.
Gucke gerade mal. Nee. Die Kamera bleibt, er legt auf.
Hm.
Da ist okay. kein Schnitt in dem Anruf. Ja. Können uns ja vielleicht mal irgendwer, der sich damit auskennt, vielleicht erläutern, was das auf sich hat, dass du da zweimal in der Leitung knackst. Da irgendwas, ja, dann Verbindungen oder Verbindungen aufgebaut wird oder ja. Auf jeden Fall hat Lalo gute Ohren noch. Dafür, dass er sehr viel rumballert und auch nicht mehr der Jüngste ist, sag ich mal so.
Und nie Gehörschutz
trägt.
ja, aber wenn er einen Silencer benutzt.
Ja, gut, ja, aber nicht immer, ne?
Die sind auch nur im Film leise.
Ist nie so, wie sie uns in den Filmen glauben machen möchten. Ich habe mal einen Sportschützen gekannt und der hat mir mal die ganze Schose von wegen Schalldämpferei erklärt. Da hat man das, was in den Filmen passiert, ist alles totally okay. Übertrieben. Die ballern trotzdem noch ziemlich laut, selbst genau. Mit Schalldämpfer.
Werden nur ungenauer, ne? Irgendwie. Durch den Schalldämpfer.
Ja, das ist dann wieder ein anderes Problem, dass die Genauigkeit halt auf lange Strecke dann auch leidet. Aber da die meisten ja wie in James Bond und Co. immer aus ziemlich naher Distanz abdrücken, ist das ja wohl vernachlässigbar. Fall,
nachdem er dann kurz seine Wut an seinem Klappstuhl auslässt, den Klappstuhl ausgegraben,
schon.
Ja, genau. ruft er dann Hector, ruft dann nochmal im Altersheim an und bittet wieder darum, mit Hector verbunden zu werden. Und erzählt dann Hector von seinen Entdeckungen und Vorhaben. Hector ist sehr aufgeregt.
ja. Hector sagt nein.
Und ich sag dazu nur, es ist eine Falle.
Und ich habe wieder darauf gewartet, dass die Fliegerin sagt, Mr. Salamanca ist gerade sehr aufgeregt, was ist da los? So wie es schon mal in dem anderen Gespräch war. Und dann irgendwie wir kurz nach dem Anruf beobachtet, wie einige Männer, darunter Mike, die Wäscherei verlassen, andere kommen dazu, Mike fährt mit seinen Leuten davon und wechseln dann kurz die Szenerie, den Ort und sehen Gustavo, wie er in einer Turnhalle einen Spendencheck übergibt an eine Schule. Und da haben wir wieder dieses in der Öffentlichkeit verstecken Ding, ne?
Wer raschelt da die ganze Zeit mit der Zeitung hin und her?
Was? Nochmal.
Das hört sich so an, als würde jemand die ganze Zeit mit der Zeitung hin und her rascheln.
Nee, das, ich mach nichts.
Ich habe seit Jahrzehnten keine Zeitung mehr in der Hand gehabt.
Ich hab hier
oder spielst du schon wieder deine Karten sortieren?
Nein, das hört sich anders an. Außerdem sortiere ich die nicht, ich mische die Wände so.
Ist dasselbe.
Warum sollte ich sie sortieren? Ja.
Farbe?
Nein, ist was ganz was anderes.
Gustavo ist ja gerade bei so einem kleinen, ich übergebe Spenden an eine Schule, Auftritt und in der Tür sehen wir stehen Mike, neben Mike ein Jugendbasketball-Plakat. Learn to play, play to win. Sehr passend irgendwie. Und bekommt dann von Mike den aufgezeichneten Anruf vorgespielt. Ist wohl keine 20 Minuten her. Und um nochmal in den Untertitel, weil es ja auf Spanisch ist, sagt er ja zu Hector, er erhält heute Nacht eine Überraschung. Und ja, ein ja, ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, ob Lalo da schon den Gedanken hatte oder den Plan gefasst hat, den er dann fast, nachdem er dann nach dieser Szene die Kakerlake da in seinem Versteck sieht. Ja.
Ich glaube, den Plan fasst er erst, wenn er die Kakerlake sieht.
Ja, den Eindruck hatte ich auch.
Die Kakerlake ist übrigens eine Anspielung auf Jimmy.
Mhm, genau.
Den er gegenüber Kim irgendwann als Kakerlake bezeichnet.
Als Kim ihn im Gefängnis besucht, weil er wissen will, wo er ist.
Der Cucaracha.
Genau. Und Mike schlägt Gus noch vor, er soll jetzt ganz normal nach Hause fahren, sich da im Safehouse verschanzen und Mike hätte noch Leute von nicht so wichtigen Objekten, wie später merken werden, den falschen Objekten abgezogen. Und ein paar machen noch die Wäscherei, aber der Großteil scheint sich jetzt auf Gus Haus zu konzentrieren. Und ja, was auch immer Lalo vorhat, die falsche Fährte geht auf sozusagen, der falsche Plan.
Ja, ich habe zwei Details zu der Szene irgendwie. Zum einen finde ich, die fühlt sich irgendwie komisch out of place an. Die ist so komisch kurz und da passiert kaum was, nachdem die Folge ja eher so draus besteht, dass wir sehr lange elaborierte Szenen haben, die sich sehr so mehr anfühlen, als wären das, okay, sind das jetzt mehrere Szenen oder ist das noch eine Szene, die so zusammenhängt ist, eine Viertelstunde? Und dann kommt hier das irgendwie, ja, finde ich komisch. Und ich finde auch komisch, was Gus hier anhat, weil das sieht aus, als wäre das Millimeterpapier. Vom Muster her.
Der Anzug, ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Total komisches Muster, ja.
Die Krawatte ist aber auch komisch.
Millimeterpapieranzug. Mhm.
Irgendwie passt die nicht rein, die Szene.
So komisch in die Folge zumindest. Ja, so vom Pacing her, ja. Ist ein bisschen, fällt ein bisschen raus irgendwie. Beim ersten Mal, also ist aber so eine typische Szene, die sich beim ersten Mal gucken länger anfühlt, als sie ist. Mhm. Weil man dann noch guckt, so was passiert da jetzt und ja, quasi alle Informationen aufsaugt.
Die man ich meine, das, bekommt. Was die Szene erzählt, kann man sich eigentlich auch alles denken. Okay, da wird jetzt zum hier Gas hinfahren und das erzählen, was er rausgekriegt hat durch den Anruf abhören und ja, warum müssen sie uns das zeigen? Komisch.
Ja, gute Frage. Dann wechseln wir und kommen zum Grande Finale. Wir sehen
den Flackern. Das ist ein schöner Titel für die Szene.
Den Kerzenschein, ja, das Flackern, habe ich es genannt. beim ersten Mal schauen war ich so, irgendwas wollen sie uns mit der Kerze sagen. Ich weiß nur noch nicht was. Wir sind bei Kim und Jimmy. Die beiden schauen einen Film. Habt ihr irgendwie erkannt, was es ist? Also ein relativ alter Film. Ich kannte es nicht.
Ich kannte es auch nicht. Aber da steht auch wieder in IMDb drin. Aus irgendwie 1950 ist der Film. Und zwar
Born Yesterday, auf Deutsch, die ist nicht von gestern. Ja. Habe ich auch mal verlinkt bei uns in den Notizen. Packe ich dann auch in die Shownotes zur Folge. Ist mit Judy Holliday, William Holden und ja. Also, sehr alter Film. Guck gerade mal, ob man da irgendwie. Nee. Keine Namen, die mir irgendwas sagen. Ja, scheint offensichtlich irgendwie der Lieblingsstreifen von den beiden zu sein. Und dann klopft oder klingelt es an der Tür. Und ich glaube, das ist Kim oder Jimmy. So, ja, wir müssen. Lass es uns hinter uns bringen.
Just in case Max Schmeling comes in swinging.
Ja.
Fällt mir jetzt erst auf.
Sehr schön, ja. Howard ist da und ja, hat einen Wein mitgebracht oder, nee, oder was ist denn das eigentlich, ein Wein oder ein Sekt?
Nee, ein McKellen, das ist, glaube ich, ein Whisky.
Whisky oder Wein, ne? So eine großlängliche Flasche, ne?
Das ist auf alle Fälle ein Callback. Also an
mir sah das nach dem Whisky aus. Hm. Ja, weil das ist, glaube ich, der Whisky, den er zusammen mit dem verstorbenen Bruder Chuck genossen hat, nachdem sie den
Fall
bekommen hat. Nachdem sie mehr Werte bekommen
hat. Ja, sagt er ja auch, dass er den häufig getrunken hat mit Chuck nach irgendeinem tollen Plädoyer oder sowas oder einem gewonnenen Fall. Und
man hat den einmal schon in der Serie gesehen.
Mhm. Ja, genau, es ist der Farbe noch in Whisky. Und ja, versucht so ein bisschen rauszukriegen, so, ja, was sollte das, was ist los bei euch? Und spricht so ein bisschen Jimmy die Handlungsschuld ab, so nach dem Motto, ja, du kannst nichts dafür, du wurdest so geboren. Und dein Bruder wusste es schon. Und rätselt dann aber so, nee, Kim, du bist nicht so, du hast hättest eine andere Zukunft vor dir und hast dich jetzt dafür entschieden. Hm? Komisch. Und sinniert dann weiter so, von wegen, dass sie verrückt sind und das offensichtlich aus Spaß gemacht haben, alles. Und ja, erzählt dann noch, dass es ihm jetzt egal wäre, ob seine Kollegen in der Kanzlei etc. irgendwie alle glauben, dass er jetzt drogenabhängig sei und so, das wäre ihm wohl egal, er hätte schon Härteres durchgemacht, Depressionen etc. Und dann erfahren wir noch, dass er seit einem halben Jahr im Gästehaus schläft und seine Frau sich vermutlich auch von ihm trennen wird. Und ja, damit rechnet er auch, es sei ihm quasi auch egal, dass das jetzt eine Auswirkung davon wäre. Ja.
Sie haben es ja auch schon angedeutet in dem Teaser mit der Eiskönigin da.
Eiskönigin, ja. Und ja, während er noch irgendwie am Senior ist, genau, vorher muss man nochmal darauf eingehen, dass kurz bevor Howard klingelt, glaube ich, sehen wir die Flamme von der Kerze nochmal, wie sie kurz so flackert. So einen kleinen Windstoß kriegt, ne? Und ich fühlte mich ganz kurz erinnert an so Szenen wie aus zum Beispiel Final Destination. Da gab es ja auch so, dass immer wenn dann der Tod sozusagen seinen Plan vollzieht, dass Leute beobachten, wie irgendwie irgendwo merkwürdig so auch Lampen flackern oder Kerzenflammen so, ne, oder irgendwas anderes, irgendwie so der Wind durchs Zimmer pfeift und so ein böses Omen, ja, so, ne?
Stimmt.
Und daran fühlte ich mich hier auch so, ey, dann war so, und hab das aber noch nicht so, das ist jetzt noch nicht so, ja. Und dann,
ja, und woran mag das wohl liegen?
Dass es zieht in der Wohnung. Schlechte Bauweise.
Ja, oder irgendwo ein Fenster aufgegangen ist, still und heimlich, wo jemand reingekommen ist.
Ja, und dann sehen wir noch ein weiteres Mal die Kerze, wie sie etwas mehr flackert.
Vielleicht auch kurz davor, da macht erstmal Howard sitzt noch sozusagen als Kampfansage an. Hier, ich werde euch jetzt hier offenbaren und allen zeigen, was euer wirkliches Gesicht ist und was ihr so für umtriebene Leute seid. Und ich war eigentlich schon darauf eingestellt, okay, das ist jetzt hier irgendwie, das wird dann so der Cliffhanger sein. Und wir müssen jetzt dann gucken, wie Kimmy und Jimmy und Kim das dann abwenden müssen und was hier, ja, Howard jetzt plant, um das rauszukriegen. Aber so weit kommt es ja gar nicht mehr.
Nein, wir hören, wie jemand anders, ich weiß nicht, hören wir das? Doch, wir hören, wie jemand anders das Geschehen betritt. Und die Minen von Kim und Jimmy sich schlagartig ändern und beide von ihrem abgebrühten so, wir wissen gar nicht, wovon du redest, Howard, so, und was willst du eigentlich abweichen und also, ja, komplett
wirklich erschrocken sind.
Komplett zu Tode erschrocken sind und natürlich sofort klar ist, warum. Weil nämlich nicht nur eine totgeglaubte Person da ist, sondern plötzlich Lalo wieder da ist und wieder eine Parallele zur vergangenen Staffel, wo er auch gegen Ende der Staffel bei ihnen in der Wohnung auftaucht und Kim da noch nicht weiß, aber Jimmy eher sehr verwirrt ist und was wollen sie hier und WTF. Und ja, jetzt das Ganze nochmal auf 11 gedreht und Kim fleht Howard an zu gehen.
Und ja, was beim Rewatch noch auffällt, ist, dass Howard erst ja noch gar nicht mitkriegt, was los ist und erstmal so ein blödes Grinsen kriegt, weil er denkt, mit seiner Drohung ist er durchgekommen irgendwie.
Außerdem ist er Hacke.
Ja.
Er ist reichlich angetrunken.
Stimmt, er hat ja irgendwie ein, zwei.
Weil ich glaube, er hat vorher schon getankt, bevor er
da ist. Und das Glas Whisky, glaube ich, auch ausgetrunken, ne? Also
Und dann sagt er ja auch noch kompletto. Du solltest dir bessere Anwälte suchen, weil er denkt, das ist halt irgendwie ein normaler Klient oder so.
Ja. Und
dann fährt der Cross schon sehr langsam. Man kann ihn fallen zugucken.
Ja. Dann dreht er aber schon mal den Dämpfer vorne, wie so eine Dose.
Ja. Da die Parallele zu der Szene mit der Dose und schaut auch die beiden einfach nur an und ja.
Können wir reden?
Dann passiert sehr plötzlich das, was ich schon vermutet hatte, aber nicht in dieser Art und Weise. Und ja. Ich dachte aber so, what? WTF? Habt ihr jetzt nicht wirklich gemacht? Oh mein Gott.
Es hat mich auch unglaublich irritiert dazu. Warum? Also musstet ihr irgendwo abkürzen oder was?
Ja, mich auch. Also
es fühlte sich so falsch an, dass Lado jetzt plötzlich, der mit Howard überhaupt nichts zu tun hat, spontan vorbeikommt und Howard umbringt. Weil, ach scheiße, wir müssen noch Howard loswerden. Na komm, Lado, komm mal kurz vorbei, wir machen das mal eben.
Für mich fühlt sich das sehr... Das ist das erste Mal, dass ich in der Serie irgendwie die Hand des Schreibers in der Serie spüre. Weil irgendwie, ja, das, was du gerade gesagt hast, also das ergibt sich irgendwie nicht organisch aus der Story. Und bisher hat sich jeder Tod, der da war, irgendwie organisch aus der Story ergeben, die bis dahin passiert ist. Und aus Fehlern, die diese Figur gemacht hat, dass der Payback war.
Ja, also für mich erklärt sich die Szene so, dass Lalo wirklich gerade auch schon so ein bisschen länger gelauscht hat. Beziehungsweise an dieser Stelle mit der Aktion klarstellen will, dass er es jetzt gerade sehr ernst meint. Und wir hatten ja bei seinem ersten Besuch, will er ja von Jimmy wissen, was wirklich in der Wüste passiert ist. Und Jimmy erzählt dann so ein, zwei Varianten. Und Lalo sagt dann immer,
noch mehr von vorn.
Ja, und ja, besteht halt darauf, die wahre Geschichte zu hören und hat halt draus so, ne, der erzählt mir irgendwie nicht die wahre Story und da ist es alles noch, da ist, ist er ja noch, ist ja Lalo noch sehr wohlwollend, ne, und so dann, ja, jetzt komm, erzähl doch mal und ist sich, sagen wir mal, sicher, dass er durch seine Präsenz und durch sein so normales Wirken bedrohlich genug wirkt oder halt bedrohlich genug wirkt, als dass die Leute dann wirklich die Wahrheit erzählen, sondern er versucht halt erstmal so auf einen netten Weg so, ne? Hat er in der Szene da, als er auch in dieser Staffel da in den Heulaster einsteigen will und dann nochmal rausklettert zum Telefonieren. Die beiden Teams sagen, ey, wir fangen gleich los. Und ja, chillt mal, ne? Seid mal nett. seid doch höflich hier oder so, sagt er. Und das wollte er, glaube ich, da bei seinem ersten Besuch bei Jimmy auch sein. Und jetzt wollte er halt damit klarstellen, so, da bin ich wieder und jetzt will ich mit euch reden. Und jetzt, ich zeige euch jetzt kurz mal den Ernst der Lage, ohne das auszusprechen. Und ja, tötet halt
eine Person. Und infrastrukturell von dem, was es für die Story bedeutet, kann ich mir natürlich auch erklären, warum sie es gemacht haben. Ich finde die Form immer noch nicht. Da habe ich meine Probleme damit, aber ich kann mir erklären, dass sie versucht haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal die beiden Storystränge zusammenbringen,
ja,
und dann Turbo reinhauen.
Ja, ja.
Und da werden also, dass Howard stirbt, kann ich verstehen, aber dass Lalo ihn umbringt, das nein.
Ja.
Darf ich mal ganz kurz da einhaken? Mich hatte, also mal abgesehen davon, dass mir erstmal die Kinnlade runtergefallen ist, weil das halt so für mich unerwartet kam, hat mich die Szene erinnert an Pulp Fiction. So nach dem Motto, hier habe ich dich etwa aus dem Takt gebracht, du wolltest doch gerade was erzählen, wo er den Typen auf der Couch einfach so aus dem Nebenher erschießt. Mhm. So einfach so unverblümt, bam. Und ich glaube, dass er mit Howard auch irgendwie gar kein Interesse hatte. Mhm. Der war halt nur zum falschen Moment dort vor Ort, ja, und er möchte sich halt dringend mit den beiden unterhalten und dann musste der halt einfach mal weg. Weil manchmal, wissen wir genau, hat Lalo nicht so das Dingen mit der Geduld. Mhm.
Genau, ist er an der Stelle, glaube ich, auch sehr ungeduldig und will halt
ich glaube, für Lalo ist die Szene einfach, okay, was ist das jetzt hier für ein dritter Typ? Keine Augenzeugen irgendwie.
Ja,
niemand darf wissen, dass ich hier war, noch außer den beiden. Bringe ich den um und gut.
Genau, und verdeutliche noch.
Ja, weil das Problem ist ja auch, für alle anderen ist er ja immer noch tot, für die offizielle da draußen Welt.
Genau.
Ne? Und er darf, deswegen sitzt er ja auch, das hatte ich mit Sascha nämlich auch mal besprochen, nachdem wir die Folge gesehen haben, dass er aus dem Grund immer nur im Gulli sitzt und nicht in einem Wagen zum Beobachten, wo man ihn sehen könnte. Weil er könnte ja von irgendwem gesehen werden können. Ne? Und deswegen denke ich mir auch shit, Howard ist da, er ist Augenzeuge, der muss weg.
Genau.
Vor allen Dingen hatte ich gedacht, erst bevor Lalo da ist, aus einer Zeile, die Howard sagt, dass sie hier Howards Suizid irgendwie schon mal pflanzen, weil er sagt ja, I always land on my feet, und ich habe, mein Kopf ist da direkt dahin gegangen. Oh shit, sie lassen ihn in der zweiten Hälfte der Staffel von einem Hochhaus springen.
Ja, habe ich nicht gesehen. Nö. Und ich jetzt nicht.
Doch, den Satz kann ich mir
Mit dem er halt so auch davor erzählt, wie sein Leben so ein bisschen auseinanderfällt und vielleicht wäre es noch weiter auseinandergefallen danach.
Ja, aber also für mich klang es so, ja, irgendwie läuft es gerade kacke bei mir, aber I can deal with it. So, also ich kann damit umgehen, auch wenn es gerade wirklich irgendwie nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, aber es erklang ja gerade so von wegen so, ja, als er sich da erklärt, dem beiden gegenüber, da wirkt er auf mich so, ja, ist halt gerade kacke, aber ich komme zurecht damit so. Also klang jetzt nicht so verzweifelt.
Aber ich sehe jetzt ein bisschen so Parallelen zu Chuck.
Mhm.
Also es wurde auch im Insider-Podcast so erwähnt. So. Also zum einen haben wir halt hier, dass Chuck und dass Howard quasi kurz bevor sie Jimmy das letzte Mal sehen, ihm ihr sagen, was für ein schlechter Mensch er ist.
Ja, stimmt.
Ja. Und Chuck bringt sich um als Konsequenz aus dem, was Jimmy gemacht hat, mit dem Prozess, den sie hatten.
Na, und der Erkenntnis, dass bei Chuck, Chuck hatte dann die Erkenntnis, dass seine Allergie gegen elektronische Geräte dann vielleicht doch mehr Hypochondrie war, als es tatsächlich war, beziehungsweise er dann merkt, dass er dann sich doch nicht so im Griff hat, wie er meint, also diese Krankheit im Griff hat.
Was mir erstes beim Rewatch der Serie, bevor die Staffel angefangen ist, wirklich aufgefallen ist, ist, dass Chuck ja eigentlich, er installiert ja dann den Strom und alles in seiner Wohnung wieder, und dann, nachdem Jimmy ihn besucht, wird er ja wieder rückfällig sofort.
Ja, und reißt ja auch irgendwie.
Dass es so diese Kausalität gibt, Hatte ich irgendwie dazwischen mal vergessen.
Ja, Jimmy ist halt zumindest mittelbar an Chucks Tod verantwortlich. Ja. Und hier haben wir halt, dass Jimmy an Howards Tod prinzipiell verantwortlich ist, weil das Handeln von Jimmy, ihn so runterzuziehen, seine Konsequenz daraus ist halt, dass Howard sterben muss.
Aber damit konnte er ja nur wirklich nicht rechnen, dass sowas passiert.
Er konnte halt nicht damit rechnen, dass Lalo ihn umbringt.
Ja.
Dass Lalo auch da wieder auftaucht, ne? Also.
Ja. Die Serie tut es zwar ein paar Folgen früher mit dieser Staatsanwältin nochmal in Erinnerung rufen. Mhm. Ja, da gibt es ja diesen Lalo-Typen. Mhm. Und was ist denn mit dem? Diesen Roque de Guzman? Mhm. Könnt ihr da vielleicht mal ein bisschen mehr dazu sagen? Aber ja.
Ja.
Also die Autoren haben es so gut beschrieben, dass sie gesagt haben, so, sie wollten hier Saw oder Jimmy zeigen, welche Konsequenzen seine Handlung haben kann. Mhm. Und Kim weiß ja nicht, dass Jimmy an Chucks Tod verantwortlich ist. Also nicht so ausführlich weiß sie das halt nicht.
Ja gut, das weiß ja Jimmy und, auch nicht. Ne? Also.
Nee, aber Jimmy kann es sich eher denken. Und wir als Zuschauer wissen das ja auch.
Ja gut.
Ich finde, auf Reddit haben es auch einige treffend beschrieben, dass es jetzt eigentlich noch mehr Sinn ergibt, warum Saul in der Breaking Bad Better Call Saul Folge so total schockiert
so ist panisch
und so
ist,
total ne? schockiert panisch Lalo erwähnt und so etwas Lalo.
Beziehungsweise dann so erleichtert ist, als die beiden sagen so, hä, Lalo, Ignazio? Nee, kennen wir nicht. Mhm. Ja. Ja, die Szene habe ich mir da die Tage auch nochmal auf YouTube angeguckt, weil ich wissen wollte, wie genau, was er da sagt.
Ich glaube, wir müssen die Folge wirklich mal besprechen.
Ja. Jetzt, also nee, in der nächsten Folge müsste eigentlich dann, da es ja wie gesagt kein Split geplant war, werfe ich jetzt auch erstmal meine Theorie über Bord, dass es irgendwo noch einen größeren Zeitsprung gibt, oder zumindest jetzt nicht zu der nächsten Folge, sondern ich glaube, da sehen wir jetzt erstmal die Auswirkungen des Todes von Howard, also
wir stimmt, gleich müssen sie irgendwie erstmal sorgen, ne?
Wie heißt es so schön bei Herr der Ringe?
Wollte ich nämlich auch gerade sagen.
Wie heißt es so schön bei Herr der Ringe? Es geraten jetzt Dinge ins Rollen, die nicht mehr aufzuhalten sind.
Ja.
Und die Frage ist, was will Lalo von Jimmy? Also
ja, was will der da noch rausfinden?
Der will wissen, was der Hühner macht.
Ja,
ganz also, einfach.
Was, weiß Jimmy nicht. Was mir noch eingefallen ist, Jimmy weiß natürlich, wo Mike wohnt. Oder war ja da. Hat den ja aufgesucht.
Aber gut, das weiß Lalo doch im Prinzip auch.
Wo Mike wohnt?
Ja, also es rauszufinden, ja, wo Mike wohnt, sollte für Lalo echt kein ja Thema sein. Der hat rausgefunden, wo Frau Ziegler wohnt.
Ja, wo, ja.
Oder wo sie in eine Bar geht. Jetzt,
also. Zuletzt gehört ja haben, dass Mike aktuell nicht so oft zu Hause ist.
Oder will, ja, er immer noch, will er immer noch wissen, was in der Wüste war, aber eigentlich ist das ja.
Nee.
Ja, ist ja auch ja, mittlerweile ja egal, oder?
Ja, also er will auf jeden Fall irgendwie ja dahinter kommen, was Gustavo da in dem Loch in der Erde unter der Wäscherei da treibt und ja.
Ja, da hat Lalo ja schon eine Theorie.
Ja, aber also, naja, er weiß nur irgendwie, irgendwas treibt er da, aber was genau, also zumindest wird uns das nicht dargestellt, dass...
Ich dachte, er hätte in irgendeinem Gespräch mit, ich weiß nicht mehr wem, erwähnt, dass er den Verdacht hat, dass er da sich unabhängig machen möchte, der Herr Gusfring, von dem Kartell.
Ja, dass er dann Meth Lab bauen möchte. Ich glaube, ja, dass das weiß
das oder von Lalo aus. Irgendwo
ja, ja, stimmt, das könnte sein.
Ja. Ja.
Oh, ja, er kann das sich zumindest denken, weil
ja, ne, was sollte. Zusammen, ne? Ja, ja.
Ja. Weil sonst würde er jetzt nicht so einen Aufriss drum machen.
Ja, wenn er sein eigenes Lab hat, dann muss er natürlich das Zeug nicht mehr über die Grenze bringen.
Ja.
Ja.
Und was ich mir noch als letzten Punkt aufgeschrieben habe zu der Folge, ist, ich hoffe jetzt natürlich, dass Mike ein Auge auf die ganze Sache hat und auf Jimmys Wohnung auch noch trotzdem weiterhin jetzt beobachtet hat und genau gesehen hat, was da passiert von Weitem.
Genau, das wäre jetzt meine Frage auch, dass ob da nicht vielleicht nicht doch noch mindestens einer war, der das Ganze irgendwie beobachtet hat und möglicherweise auch irgendwie grob gesehen hat, so, Moment mal, irgendwie passieren da gerade komische Dinge, ich geh mal gucken, oh, ich ruf mal Mike an. Ja, also, das,
weil ich schätze mal, Mike wird dann auch ziemlich zügig dort aufmarschieren, um die Aktion zu säubern. Ja. So wie damals bei Breaking Bad, beziehungsweise von hier aus gesehen in der Zukunft bei Breaking Bad, wo die gute Darstellerin von Jessica Jones stirbt. Die Freundin von
Jane. Ja. Genau.
Für mich vom Impact irgendwie eine Mischung aus mehreren Szenen aus Breaking Bad. Zum einen der Gebettiger-Tod, was mal ein Staffelfinale war, den Jesse umgebracht hat. Dann der Hank-Tod, Ozymandias. Und was war, ja, auch so ein bisschen von der Wichtigkeit her wie der Staffel-Cliffhanger Breaking Bad, aber halt ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung. Es ist jetzt nicht, dass Hank findet das Buch Ausprägung, sondern oh shit, was ist jetzt passiert, Ausprägung.
Ja.
Wir werden sehen. Alter, wir quatschen schon 2,5 Stunden.
Ja. Ist ja auch eine dicht
bepackte Folge. Es ist ja schon halb elf. Alter,
ich hau noch kurz meine zwei Theorien raus, was in einem Cliffhanger passieren könnte.
Du meinst in der nächsten Folge?
Also im Teaser für die nächste Folge. Ich glaube, entweder wir sehen das Gespräch, also dass man direkt anschließt und Let's Talk und man sieht,
ich weiß gar nicht, gibt's irgendwie,
wie Lalo jetzt versucht, was rauszufinden.
Gab's irgendein Announcement, dass es noch mal einen Teaser oder Trailer gibt für die zweite Staffel oder irgendwas? Also gab's schon irgendwelche? Nee,
mit Teaser meine ich jetzt das Ding vom Intro.
Ach so, ja.
Den Opener.
Ach so, du meinst den Opener,
Das nennen die immer Teaser im Podcast.
Ja, finde ich irgendwie falsches Wording.
Oder, ja, aber für uns ist das der Opener.
Ja. Okay, ja, daneben im Opener. Oder wir sehen irgendwie, wie Mike davon Spitz kriegt.
Ich glaube, dass ich dir zustimme und ich habe so den Verdacht, dass wir ein Telefongespräch sehen von Mr. X, der Mike gerade anruft, weil der Typ sitzt irgendwo gegenüber in der anderen Bude und beobachtet die Szenerie bei Jimmy in der Bude.
Ist genauso geschockt wie wir als Zuschauer gerade.
Ja.
Und vor allen Dingen.
Der sitzt auch mit Kinnlade.
Der wahrscheinlich gerade so.
Vor allen Dingen muss ich.
Ja.
Muss ich nochmal auf die Symbolik in der Folge davor eingehen, die ja einigen auch aufgefallen ist mit diesem Fahrtenkreuz, was da über die Wohnung liegt.
Krass, ne? Krasses Foreshadowing.
Und man hat vielleicht ein bisschen gedacht, okay, man hat es vielleicht ein bisschen falsch interpretiert, weil ich hatte gedacht, okay, geht's denn doch Kimantenkragen irgendwann? Aber dass es in der Folge direkt danach irgendwas in der Wohnung passiert, das ist so wortwörtlich quasi die Bedrohung ist, das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Ich könnte mir, was ich jetzt noch sagen wollte, oder sagen wir jetzt noch zu dem, also auch zum Abschluss, dass ich mir vorstellen kann, dass der Tod von Howard jetzt doch Auswirkungen auch darauf hat, auf die Zukunft der Beziehung zwischen Jimmy und Kim. Und dass das dazu führt, dass sie entweder sich von ihm trennt oder die Beziehung sehr Hallo? Ja?
Ja, ich habe an das Mikrofon gedonnert, versehentlich.
Hat man nichts gehört?
Ich habe das trotzdem gehört.
Ich auch.
Okay. Ja, wie gesagt, Entschuldigung, ich bin dagegen
gedonnert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Beziehung von
Beziehung bricht.
Ja, oder dann wirklich aufs Geschäftliche nur noch reduziert wird und ja.
Was ich mir gerade so denke, ich meine, also Nacho ist tot und Howard sind tot, weil da haben wir so als Charaktere irgendwie gedacht, dass die vielleicht sterben könnten. Vielleicht geht sie auch Kim bald ankragen.
Ich glaube, Kim geht sich an Kragen. Ich glaube, Kim.
Wir hatten ja
Kim haben sie ich glaube, die verlässt einfach das Ganze und geht an die Ostküste und macht da was ganz anderes.
Ja, Kim gibt aber zum Staubsauger-Guy. Ja, wir hatten aber im Opener doch sehr viel Hinweis. Also im Opener der allerersten Folge dieser Staffel, wo wir sehen, wie Saults Haus ausgeräumt wird, doch eigentlich sehr viel Hinweise darauf, dass. Also wir haben gesehen, dass die Bude riesig ist und sehr viel irgendwie Zeug, also dieses Bild, ne, was die beiden jetzt in dieser Staffel als Post-it-Sammlung genutzt haben auf der Rückseite.
Was jetzt mit Howards Blut voll ist?
Ja, weiß ich gar nicht.
Doch, es gibt eine ganz kurze Szene, wo man sehen kann, wie das Blut auf dem Bild landet.
Okay.
Achtung, passt auf, ganz wilde Theorie. Also das,
Lass mich doch mal zu Ende reden. Wir hatten jetzt im Opener zur ersten Folge genug Hinweise irgendwie, dass Kim da mit Jimmy bzw. Saul da in der Villa mitgelebt hat, gewohnt hat. So, also, dass sie halt noch lebt. Jetzt habe ich fertig, jetzt kannst du
deine Frage zu dem Bild.
Was denn?
Eine Vorderseite oder Rückseite des Blut? Also da, wo die Post-its sind oder auf die Bildseite?
Bildseite. Das hängt ja an der Wand.
Das kann man reinigen. Achso, okay, gut.
Also es ist tatsächlich so, ein paar Frames irgendwie, Lalo schießt, man sieht, wie das Blut gegen die Wand spritzt, da gegen das Bild und dann auch schon sieht man schon, wie Howard umfällt.
Auf dem Boden liegt. Verrückte Spontantheorie ist gerade, wir wissen ja, dass Saul irgendwann mal sagt, dass er 3 Frauen hatte.
Echt?
Mhm, sagt er in Breaking Bad, ja.
Ja, und in Better Call Saul hatte er ja aber vor Kim erst eine Frau.
Das heißt, Kim ist die zweite.
Was wäre, wenn die zweite Frau die dritte Frau ist und die dritte Frau ist die zweite Frau mit Zeugenschutznamen?
Glaube ich nicht. Weil wenn du im Zeugenschutzprogramm brichst, brichst du alles ab und dann ist die Connection mit ihm nicht möglich.
Ja.
Weil das ist ja Grundvoraussetzung. Du darfst nicht mal deinen verdammten Köter behalten, wenn du einen hattest, weil dich das verrät.
Ja, aber der Vacuum-Cleaner-Guy ist ja auch kein offizielles Zeugenschutzprogramm, oder? Sondern so ein.
Ach, du meinst dann Vacuum-Cleaner-Guy. Okay, das hättest du dazu sagen müssen. Das ist natürlich dann wieder was ganz anderes. Ich dachte, du meinst jetzt ein offizielles von der DEA oder so.
Mit Zeugenschutzprogramm meine ich immer den
Vacuum-Cleaner.
Ja.
Okay.
Aber.
Weil warum sollten sie sonst auch schon die Karte da reinmachen? Irgendwie muss der nochmal eine Rolle spielen.
Aber wäre das nicht zu gefährlich, Kim in so einem Kinderzeugenschutzprogramm zu packen und dann weiterhin oder beziehungsweise einen neuen Namen mit Saul verheiratet zu sein?
Ja, das meine ich. Hm. Also so oder so ist das eher unwahrscheinlich.
Ja, die Hälfte ist eher unwahrscheinlich, aber dass sie da hingeht, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Oh.
Oder dass sie da noch Red Herrings verteilen, dass alle denken, sie sterben und um dann aber zu pullen, nee, sie ist jetzt mal die Person, die nicht sterben muss.
Ja, also ich fände es sehr schön, wenn sie nicht stirbt. Und ich habe so das Gefühl, dass die Fanbase auch sehr ungehypt wäre, wenn sie stirbt. Und die einzige Ausnahme, die sie da wahrscheinlich akzeptieren würden, oder die ich akzeptieren würde, wäre irgendwas, was storymäßig sehr gut passt. Also wo du sagst, okay, an der Stelle waren wir jetzt an einem Punkt, wo es nur noch dazu führen konnte. Und vorher gab es, ähnlich wie bei Nacho, halt führte alles zu diesem einen Punkt so.
Ja. Es muss halt auf jeden Fall aufgeklärt werden, warum Saul im Breaking Bad keine Frau hat oder beziehungsweise Kim nicht bekannt ist.
Ja.
Und dafür kann es ja nur 2 Möglichkeiten geben. Entweder sie ist tot oder in dem, nennen wir es, Zeugenschutzprogramm.
Ja.
Oder dem fällt noch irgendwas ganz anderes ein.
Ja, also auf jeden Fall
ist
irgendwas passiert, dass Saul Goodman nicht viel über seine Vergangenheit oder nicht gerne über seine Vergangenheit oder sein Privatleben sprechen möchte, ne? Und natürlich halt wissen wir jetzt immer mehr, warum er doch sehr vorsichtig und doch hin und wieder sehr nervös in Breaking Bad agiert. Ne?
Ja. Also. Könnte ja auch sein, dass es genau andersrum ist, wie, glaube ich, Sting, du gesagt hast, dass sie nicht das dass sie nicht das Private aufkündigen und nur noch das Geschäftliche machen, sondern
andersrum
denken, okay, das Geschäftliche, das ist zu sehr Öl ins Feuer gießen, was wir da machen. Wir machen nur noch das Private.
Maybe.
Stimmt, ja.
Das könnte dann auch damit zusammenpassen, dass es die Villa gibt.
Und dass Jimmy, dass ja. Krimi sich ein bisschen
komplett rausnimmt und nur noch diese Social-Arbeiten macht.
Genau, und sich so ein bisschen um den Kleinkram kümmert von Saul Goodman.
Ja.
Und Kontaktpflege und so.
Und vielleicht professionell genau. Sich auf die Sache stürzt, die sie ja auch schon angedeutet haben mit Cliff Main und so. Ja. Weil da würde sie auch einfach gut reinpassen.
Ja, auch in der aktuellen Entwicklung, ja. Der Charakterentwicklung. Ja, genau, als nächstes würde ich, so wie Erik schon vorgeschlagen hat, dass wir mal über die Breaking Bad, nee, über die Better Call Saul Folge in Breaking Bad reden, also wo Saul Goodman mal wieder einen Ausflug in die Wüste macht. Unfreiwillig.
Ja.
Dann könnte man vielleicht auch mal, muss man mal gucken, ob man das irgendwie sinnvoll schauen kann.
Terminabsprache können wir ja noch machen.
Irgendwo, ja,
weil ich muss dann auch mal wohin jetzt?
Ja, Metastasis irgendwie besprechen, dieses spanischsprachige Remake von Breaking Bad.
Oh Gott.
Wobei ich glaube, das gibt es wirklich nur auf Spanisch.
Können wir erstmal abmoderieren, dass ich...
Ja. Und ja, ich glaube, ich habe auch noch mindestens eine Aufnahme auf Halde liegen und ansonsten, ja. Können wir uns jetzt in Ruhe auf die Obi-Wan Kenobi-Serie stürzen oder Stranger Things Staffel 4? Und ansonsten, ja, ist auch bald Republika und dann Anfang Juli ist Podstock und dann fast eine Woche später oder ja, anderthalb Wochen später am 11. Juli beziehungsweise 12. Juli geht's weiter.
Jo.
Bis in August rein und ja.
Zwischendurch ist auch eine große Podcast-Sommerpause, ne?
Ja.
Ja.
Gibt's die?
Als Podcast muss man Sommerpause machen, das geht ja nicht.
Nee. Wieso?
Durchsenden.
Ich bin dann sowieso im Urlaub demnächst. 3 Wochen.
Hast du das schon eingereicht hier?
Bei meinem Arbeitgeber, der mich bezahlt dafür.
Das,
also nicht fürs Podcasten, sondern fürs Arbeiten.
Davon aber, ja. Haben wir auch noch nichts. Also da müssen wir noch mal reden, Herr.
Deswegen sage ich es ja jetzt. Ich dachte mir so, das Zwischenspiel der Staffel ist ein geeigneter Zeitpunkt, das habe ich mitzuteilen. Weil das trifft sich ja ganz gut, dass das erst in 6 Wochen weitergeht, weil ne? Ja. Bis dahin ist der Urlaub eigentlich wieder vorbei.
Brauchst du wieder 9?
Ja, bräuchte ich dann theoretisch, aber
da ich jetzt,
ja ich würde mal sagen, Anzahl. Du hast Breaking Bad eh so oft gesehen, dass du dich an jede Folge aus dem FF erinnern kannst.
Aus dem nicht, FF, das ist schwer. Mein Gedächtnis ist nicht das Beste. Was meinst du, warum ich so oft gucken kann?
Ja gut. Gedächtnis sag mal tschüss, Gott, oder?
Ja.
Tschüss.
Ja. Tschüss.
Guten Abend.
Bis zur nächsten Folge. Und jetzt können wir noch mal, kann ich noch mal den hier vor dem Intro spielen?
Ja, hau rein.
Vor dem Outro.
Das hier. Alan, that's the end.